Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der völlig neuartigen Unterhaltung, wo ich mir
im Lockdown,
Zettel,
im
wenn ich den Zettel nicht
Lockdown,
gefunden, den
wir
Zettel nicht
es
habe,
dann nicht mehr hin. Vergiss es einfach.
Ich habe die Notiz verlegt, wo ich mir das aufgeschrieben habe, wo ich das jahrzehntelang abgelesen habe und ich habe einen neuen Computer und jetzt habe ich unseren Intro-Text nicht mehr. Könnt ihr mir den mal bitte jemand schicken? Danke. Hallo, mit
wir
Alexandra
haben alle
Tobor.
Verständnis und Holger Klein.
Also die Vrindheit ist eine völlig neuartige Unterhaltungsmatinée, die fast jede Frage vrindheitsgemäß beantwortet, die an fragen@vrind.de geschickt wird. Jedoch garantiert nicht zeitnah.
Holter die Polter, das war doch jetzt schön. Ja, wir sind im zweiten Lockdown und es ist nicht nur zweiter Lockdown. Ich meine, in Berlin ist da überhaupt Lockdown? Ich weiß es nicht. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Ich sitze jedenfalls gerade in häuslicher Isolation. Ich sende also live aus der Quarantäne. Ich muss hier bis zum 22. verbleiben, weil ich Kontakt zu einer infizierten Person hatte.
Oh shit.
Ja, mir geht's aber gut. Ich bin auch nicht positiv.
Okay.
Gott sei Dank, aber trotzdem hocke ich jetzt hier. Und da bekommt das alles nochmal so eine ganz neue Qualität, muss ich sagen. Also ich bin ja jetzt auch nicht eine von den Dummen oder den Querdenkern, aber trotzdem muss ich sagen, dass es bei mir lange Zeit eine große Diskrepanz gab zwischen Verstehen und Begreifen.
Oh,
weißt
echt?
Du, was ich meine?
Ja, das ist halt ein sehr abstrakter die Bedrohungslage ist sehr abstrakt, ne?
Exakt, exakt. Also der Moment, wo eine Erkenntnis auch in ein Gefühl überführt wird, ein Gefühl, ja. Das dann deine Handlungen steuert, das hat bei mir sehr, sehr lange gedauert. Und eigentlich kann ich auch ganz ehrlich gestehen, dass das erst seit diesem, seit das Gesundheitsamt bei mir angerufen hat und gesagt hat, ich bin in Quarantäne, seitdem habe ich das erst, diese in das Gefühl überführte Erkenntnis.
Krass.
Und ja, ist halt so.
Ich habe das von Anfang an, witzigerweise, was vielleicht auch, also ich überlege auch oft, woher das kommen könnte bei mir. Ich glaube, das kommt daher, dass ich, also gibt ja so eine Sache, auf die ich besonders gesteigerten Wert lege, das ist Rücksicht. Also ich versuche mich halt immer so rücksichtsvoll wie möglich zu verhalten, wenn ich irgendwie mit anderen Menschen interagiere. Und jetzt insbesondere in Fragen des Infektionsschutzes ist das ja im Grunde ja das nahezu perfekte Thema. Also weil da geht's ja um Rücksicht in erster Linie. Es geht ja, du kriegst dich ja selber so gut wie gar nicht geschützt. Klar kriegst du es hin, wenn du wirklich zu den Leuten gehörst, die stets und ständig zu Hause arbeiten können, die stets und ständig mit einer guten Maske irgendwie rausgehen können und nur wenig Leute treffen. Aber sobald du in einem normalen Arbeitsumfeld unterwegs bist, hast du ja verloren.
Ja.
So, und da bist du auf alle anderen angewiesen. Und ja, und ich fände das halt gut, wenn alle auf alle angewiesen wären oder alle begreifen würden, dass sie auf alle angewiesen wären. Ja,
ja, ja, absolut. Ja. Und ich habe mich ja auch immer an die Regeln gehalten, aber ganz tief in meinem Kopf, da war immer so der Gedanke, naja, eigentlich spielen wir alle ein bisschen Theater hier, gell? Also wir machen das jetzt alles mit so und wir halten uns an die Regeln, um halt das entsprechende soziale Signal auszusenden, weil es wichtig ist, dass sich alle an die Regeln halten, weil nur so kann das ja funktionieren. Aber die Gefahr, ist die wirklich vorhanden? Ja, okay. Eher nicht, ja? Also so war das bei mir.
Nee, bei mir gar nicht. Und da kommt bei mir dazu ja auch noch, dass ich zumindest nach derzeitigem Kenntnisstand mehrfach in Risikogruppen für einen schweren Verlauf einzuordnen bin. Also abgesehen davon, dass ich Übergewicht habe, habe ich auch noch Blutdruck. Der geht auch mit dem Übergewicht leider nicht weg. Also das habe ich auch schon ausprobiert. Also auch mit 20 Kilo weniger hatte ich den gleichen Überdruck. Das ist, ja, also ich habe Übergewicht, ich habe Bluthochdruck, ich bin Asthmatiker und ich habe die falsche Blutgruppe. Also ich habe Blutgruppe A, die wohl auch in 50% der Fälle einen schwereren Verlauf hat. Das heißt, ich habe das war relativ früh schon klar, wer da stark betroffen ist. Und alleine das lässt sich so ein Ding ja dann nochmal ganz anders betrachten. Also dass du, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie knackig und gesund wäre, irgendwie, keine Ahnung, 30, 35 Jahre alt, sonst irgendwie keine Vorerkrankung oder chronischen Erkrankung, würde ich wahrscheinlich auch denken, ja mein Gott, ey, dann kriege ich das halt, dann liege ich 3 Wochen flach und dann ist das Ding gegessen.
Ja.
Und was ich halt denke ist, ja, dann kriege ich das, dann liege ich 3 Wochen flach und im Zweifelsfall stehe ich nie wieder auf. Ne? Und dann haben wir natürlich auch noch in der Familie noch weitere Risikopatienten. Oder Risikogruppen, so dass das sowieso die ganze Zeit schon immer recht nah war und dass ich mir immer überlegen musste, also es ist halt so, dass ich hätte es nicht nur selbst eingefangen, also ich hätte mich nicht nur selbst angesteckt, sondern ich hätte das dann auch noch weitergegeben in die Familie. Und das wäre halt doppelt katastrophal gewesen.
Ja, und wenn das sogar dreifach kann so schnell passieren.
Genau, und darum war das für mich von Anfang an real. Da habe ich von Anfang an wirklich keine Abstriche mehr. Die erste Zeit bin ich praktisch gar nicht rausgegangen, weil ich keine vernünftige Maskierung hatte.
Mhm.
Ja. Weißt du denn, wo du es her, mit wem du Kontakt hattest, wo das war?
Ja, sicher weiß ich das.
Okay. Ja, nee, weil könnte ja, weiß ich nicht, sagt einem das Gesundheitsamt das? Sie haben Frau Schneidereit im...
Nein, ich habe das von der Kontaktperson selber erfahren.
Ah, okay. Ja, krass. Und wo hat dies her? Weiß dies noch?
Ja, aber das sage ich ja jetzt hier nicht.
Nein, das ist klar, also ich weiß nur, Stefan Niggemeier kennst du ja vielleicht auch.
Ja.
Kollege von übermedien.de. Der war ja auch infiziert, ist auch erkrankt an Covid-19, ja, eine Woche zu Hause, dann ging es ihm ein bisschen besser und dann hat er auf einmal keine Luft mehr gehabt, ist ins Krankenhaus.
Wow.
Und lag dann noch, ich weiß gar nicht wie lange, eine Woche im Krankenhaus oder so. Und der weiß meines Wissens nicht, wo er es sich hergeholt hat.
Ja, also meine Kontaktperson weiß es so gesehen auch nicht. Ich kann nur sagen, dass die halt auf keinen Fall zu denen gehört, die sich massenhaft mit Leuten treffen oder...
Ja.
Halt privat irgendwo abhängen.
Das ist halt, was mich an dieser ganzen Sache so ein bisschen besorgt. Es gibt halt zunehmend Leute, die sich eigentlich völlig normal oder völlig angemessen verhalten und trotzdem infiziert sind.
Exakt.
Sodass du gar nicht weißt, so okay. Also das Stefan Niggemeiers Infektion hat dazu geführt, dass ich, wenn ich einkaufen gehe, ich auf der Straße, wo die Geschäfte sind, wo ich an mehr Leuten vorbeikomme, da schon mit Maske rumlaufe, weil du weißt ja auch nicht, ob da nicht irgendwie gerade jemand irgendwas ausatmet.
Ja. Du, das ist bei uns aber schon lange so. Also schon seit Wochen haben wir in Augsburg auf allen Straßen mit ein bisschen mehr Kundenverkehr ja. Maskenpflicht.
Ah ja.
Nee, das haben und wir nicht. Da halten sich auch alle dran.
Okay.
Und nee, beziehungsweise die Bußstrafen sind so dermaßen astronomisch hoch. Das kann man auch immer wieder beobachten, wenn jemand wieder zu 250 Euro verdonnert wird, weil er halt auf dieser Straße keine Maske trägt. Also konnte man in der Anfangszeit immer wieder beobachten.
Mhm.
Und da halten sich jetzt größtenteils alle dran. Was ich so absolut unverständlich finde, das habe ich gestern erfahren und da ist mir echt die Kinnlade runtergefallen, dass in Berlin die Buchhandlungen weiter aufhaben dürfen.
Ja.
Es wäre nichts gewesen. Oder ja, als wäre nichts, als wären die nicht vom Lockdown betroffen. Dabei weiß ich aus eigener Erfahrung, dass gerade der Buchhandel davon geht eine mega Gefahr aus, weil sich die Leute anders da aufhalten als anderswo. Beim Bäcker, du gehst halt dahin, kaufst deine Brötchen und dann gehst du wieder raus. Und beim Buchladen sind die meisten Leute am Stöbern,
ja.
Am Gucken. Das sind auch ganz viele Auslageflächen, die dann nicht berücksichtigt werden bei der Berechnung der Quadratmeter und im Verhältnis zu den Kunden, die rein dürfen. Dann finden ja diese Beratungsgespräche statt. Natürlich kann man die ablehnen, aber ich denke, die werden hier und da doch stattfinden.
Natürlich
bei denen kommt man sich auch sehr nahe.
Also klar, werden die stattfinden. Ich, wenn es, ohne irgendwem was Böswilliges zu unterstellen, aber der Einzelhandel, die werden sich doch gar nicht trauen, den Kunden ständig zu sagen, nein, ich rede nicht mit dir.
So ist es. Und das finde ich auch so absurd. Gerade in Buchläden hat man zu den Kunden eine andere Beziehung als die normale Kunde-Verkäufer-Beziehung. Gerade da kennt man die Leute persönlich. Man kennt ihre Lebensgeschichten, man kennt ihre Lebensgewohnheiten. Man weiß, wie viele Kinder die haben. Weißt du, ich bin über so etwas informiert. Ich rede mit denen, die haben eine persönliche Beziehung. Wir sind mehr oder weniger alle miteinander bekannt und befreundet.
Ja.
Und da kannst du nicht einfach sagen, du, nee, ich rede jetzt nicht mit dir. Ja, ich komme dir jetzt nicht zu nah. Ich meine, klar, man kann sich um den Abstand bemühen, aber das geht nicht. Ich habe gesehen, über Wochen habe ich gesehen, dass das nicht funktioniert.
Ja, ich weiß auch nicht, wie das hier aussehen wird. Ich kann nachher, ich mache nachher sowieso meinen, wenn wir fertig aufgenommen haben, habe ich meinen täglichen Spaziergang. Da kann ich mal am nächstgelegenen Buchladen vorbeilaufen und mal reingucken. Mal spinksen, wie unser eins sagt.
Ja, ja, mach mal.
mal spinksen im Buchladen. Ja, das passiert hier bei uns, weil Klaus Leder, unser Kultursenator, den ich sehr, sehr schätze, darüber hinaus auch gesagt hat, nee, also sorry, aber Literatur ist auch ein Lebensmittel. Was ich prinzipiell eine sehr, sehr tolle Haltung finde, dass der das sagt. Ja, aber aus den jetzt von dir genannten Gründen auf einmal gar nicht mehr.
Ja, eben. Natürlich ist das philosophisch gesehen, kulturbildungstechnisch gesehen eine wahre Aussage und auch sehr zu begrüßen und so. Aber dann sollen die doch einen Lieferservice anbieten, so wie wir das machen. Unsere Buchhandlung bietet einen Lieferservice an.
Ja.
Und das funktioniert wunderbar und vollkommen ohne Kontakte. Weder begegnet man sich im Buchladen selbst, unter den Mitarbeitern. Es ist halt eine klare Arbeitsteilung vorhanden. Der eine macht die Bestellungen von zu Hause, nimmt er sie auf. Der andere verpackt sie im Laden, geht nach Hause. Dann kommt der Dritte und nimmt das mit und liefert das aus, ohne Kontakt. Und das funktioniert doch wunderbar. Man muss sich dann halt auf einen bestimmten Kiez beschränken und auf einen bestimmten Stadtteil. Aber ja, das ist eine Alternative.
Das ist ja nur das geringste Problem. Also das hat ja jeder Kiez hat ja seine Buchhandlung, wenn du so willst, oder sogar mehrere.
Ja, und da frage ich mich.
Die könnten sich ja sogar zusammenschließen und sagen, so, wir nehmen uns jetzt einen, der hier mit dem Lastenfahrrad unterwegs ist und die ganzen Bücher ausliefert oder so, ja.
Ja, und vor allem ist das ja für die Mitarbeiter sehr, sehr schön. Ich habe erst vor ein paar Tagen, also Quatsch, gestern erst mit einer Mitarbeiterin telefoniert und die hat mir berichtet, dass sie das total genossen hat, wieder auszufahren. Das Wetter war wunderschön, richtig hier Dezembersonne, mit dem Fahrrad ist die halt rumgefahren und hatte einen tollen Tag.
Mhm.
Und also ich sehe wirklich für niemanden da einen Nachteil.
Mhm.
Aber muss jeder selber wissen, ne?
Ja, anscheinend, ja, aber ja. Aber das ist halt eben das Problem. Es muss halt eben nicht jeder selber wissen, weil wenn es den Leuten selber überlässt, funktioniert es nicht. Darum platzen jetzt gerade die Intensivstationen.
Ja, ja gut, ja, ich nehme zurück, dass jeder machen soll, was er will.
Also wenn ich dieses Jahr eins gelernt habe, dann beziehungsweise wenn mich dieses Jahr eins erschüttert hat, also dass die Menschen rücksichtslos sind und egoistisch sind und so, das war mir ja schon immer klar. Bin ich ja wahrscheinlich selber auch. Ich strenge mich halt nur an, es so wenig wie möglich zu sein oder andere so wenig wie möglich darunter leiden zu lassen, nennen wir es mal so. Aber das Maß der Rücksichtslosigkeit, also die Höhe, aus der wir aufeinander scheißen, die finde ich wirklich beeindruckend.
Ja.
Also damit habe ich nicht gerechnet dieses Jahr. Also
weißt du, das erstaunt mich immer wieder, dass ich solche Sachen eigentlich nur aus Berlin höre. Also so vom individuellen Eindruck, den man dann hat, so dass einen die Rücksichtslosigkeit der Menschen total umgehauen hat, weil das deckt sich überhaupt nicht mit meiner Erfahrung. Natürlich, es gibt punktuell mal hier oder da einen, der die Nase raushängen lässt oder der mal total asozial ohne Maske oder mit so Provo-Masken rumgelaufen ist. Das gab es alles, habe ich alles schon gesehen. Aber alles in allem ist mein Gesamteindruck, dass durch diese Krise die Menschen eine solche Herzlichkeit entwickelt haben und so viel Mitmenschlichkeit. Also mein Herz glüht seit Monaten, muss ich ehrlich gestehen.
Warum sind denn die Zahlen bei euch praktisch so wie hier? Das ist ja, also ich meine das wirklich nicht im Hinblick auf irgendwie Proll lässt Nase raushängen oder so. Natürlich hast du in Großstädten mehr Assos rumrennen. Das ist das Wesen der Großstadt. Darüber beklage ich mich gar nicht. Was mich wundert ist, ich hätte vielleicht erwartet, also ne, wie du sagst, das ist so ein Verhalten, das kenne ich aus Berlin. Da hätte ich erwartet, dass Berlin irgendwie so eine Inzidenz von 250 hat, aber dafür die ganz normalen Landkreise, Augsburg oder was weiß ich, vielleicht 35. Ist aber nicht, sondern die komplette Deutschlandkarte ist rot. Das heißt, quer durch die Republik achten wir nicht genug aufeinander. Das meine ich damit. Also,
ja.
Das, weißt du, wenn wir wirklich aufeinander achten und wenn wir einander wirklich nicht egal wären, dann wäre das so weit nicht gekommen. Davon bin ich fest überzeugt. Und das bezieht sich nicht nur auf die Bundesrepublik, da wohne ich halt gerade mal zufällig und auf irgendeine Art auch glücklicherweise, sondern das kannst du ja überall sehen. Überall da,
ja.
Das ist eigentlich mein Problem dabei. Das,
ja,
das
und vielleicht
Assos rumrennen, da habe ich mich dran gewöhnt. Da rege ich mich künstlich drüber auf und gut ist. Ja.
Vielleicht sind das einfach auch zwei verschiedene Dinge, über die wir gerade sprechen. Das eine ist halt das tatsächliche Vorsichtsverhalten und das Rücksicht aufeinander nehmen und sich an die Regeln halten. Das andere ist das Zwischenmenschliche. Und im Zwischenmenschlichen sehe ich einfach jetzt sehr viel. Wie soll ich das sagen? Also
das stimmt. Es ist ein anderer Stil. Auch wenn ich irgendwie bei mir hier im Bioladen bin und Lebensmittel kaufe, es ist eine andere Art des Kommunizierens. Auch man spricht
ja,
auf eine andere
ja,
Art
ja,
und
ja,
Weise, eine freundlichere, okay, eine zugewandtere Art und Weise miteinander.
Exakt. Da bin ich froh, dass du die gleiche Beobachtung
hast
und ich nicht eine total abgehobene Wahrnehmung habe.
Ich meine das tatsächlich auf einer anderen Ebene. Ich meine das auf dieser Ebene, wo du rausgehst oder wo du arbeiten gehst, wo du dich in den Zug setzt oder so, mit so einem Gedanken, ah, naja, so schlimm wird's schon nicht sein.
Ja,
und so schlimm wird's schon nicht sein, ist halt hochgradig egoistisch, weil für denjenigen, der neben dir sitzt, könnte es fürchterlich sein.
Genau.
Und das nicht zu berücksichtigen, das finde ich eine gesellschaftliche Katastrophe, mit der ich tatsächlich nicht gerechnet habe. Also, irre, wirklich irre. Und daraus dann auch, schön wäre natürlich dann, wenn wenigstens so eine Art, wie nennt man das denn, nicht ziviler Ungehorsam, das andere, wie nennt man das denn, wenn jemand vergewaltigt wird und du schreitest ein, wie nennt man das? Zivilcourage.
Zivilcourage,
wenn aus all dem so eine Art Zivilcourage, eine kollektive Zivilcourage entstehen würde, die dann diesen Asozialen, der ohne Maske in die Bahn steigt, einfach aus der Bahn schmeißt.
Aber das
passiert auch nicht, sondern auf eine Verantwortungsdiffusion greift dann auch noch. Das heißt, der Aso steht da, steckt irgendwen anders an, der kommt ins Krankenhaus und alle, die sonst da waren, hätten es verhindern können, sind sich dessen aber überhaupt nicht bewusst, dass sie möglicherweise, gerade zwar nur mittelbar und nicht unmittelbar, trotzdem aber an der Infektion eines Menschen teilgenommen haben, verantwortlich dafür.
Ja,
und ich verstehe überhaupt nicht, ich bin doch nicht schlauer als die anderen. Ich verstehe gar nicht, warum ich so einen Gedanken denken kann und so viele andere anscheinend nicht.
Ja, und es gibt ja Gruppeneffekte, positiver und negativer Art. Ja. Und bei Corona habe ich das Gefühl, dass nur die negativen Gruppeneffekte zum Zuge kommen. Also der ganze Mob sozusagen schließt sich zusammen in der Bahn und filmt ein armes Mädchen, wie es halt total eingeschüchtert sich an seine Mutter kuschelt. Weiß, keiner schreitet ein, aber dass man sich mal kollektiv zusammentut, nicht zum Zwecke des Kuscheln, sondern zum Zwecke der also des Angriffs von so einem Regelbrecher zum Beispiel, das wäre doch mal was.
Und das Problem, was du dann ja zusätzlich noch hast, ist klar, kannst du da stehen als normaler oder als vernünftiger Mensch und dazwischen gehen, aber dann riskierst du nämlich auch noch dein Leben, weil im Zweifelsfall sind diese Vollidioten ja auch noch infektiös und husten dich an.
Ja.
So. Das ist dann das Nächste. Das heißt, du müsstest im Grunde, wenn du dazwischen gehst, musst du einfach völlig kommentarlos dahin und dem Ersten, der ganz vorne steht, die Nase brechen. Völlig kommentarlos, damit alle anderen Angst kriegen. Mhm. Sobald du anfängst zu diskutieren, ist Schluss. Dann hast du den Mob gegen dich. Also, und das kann es doch auch nicht sein, dass ich irgendwie mich verhalten muss wie mit 19, irgendwo hin marschieren und einfach zuschlagen, ohne irgendeine Vorwarnung. Das kann doch nicht sein. Ja. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit, gegen so einen Mob zum Beispiel vorzugehen. Weil die sind halt laut, aber die sind halt auch feige. Mhm. Und wenn du den ersten triffst, hören die anderen auf. Das haben wir früher schon erlebt.
Ja.
Geschichten aus der Vergangenheit. Irgendwann kommt jetzt die Frage, die Frindheitsfrage, die gerne die Geschichten aus meiner Schlägervergangenheit erzählt haben möchte. Aber einen Teufel werde ich tun.
Das sollen wir mal loslegen.
Ja, sonst kommen wir überhaupt nicht zurecht.
Nach diesen düsteren Intros, ja furchtbar.
Diesen Jahres.
Ja, oh, wird sie denn noch erscheinen? Wird sie denn noch erscheinen bis Ende des Jahres? Das ist nämlich ja schön, weil dann wäre das ja die offizielle Weihnachts-Silvester-Abschlussfolge.
Genau. Das wird die Sendung, genau. Also die werde ich jetzt wahrscheinlich sogar, ich muss mal gucken, ich bin ein bisschen faul dieser Tage. Ich merke, dass ich... indem ich jetzt im Grunde schon die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurell vorweg, merke, wie ich langsam aber sicher auf dem letzten Loch anfange zu pfeifen.
Wow, okay.
Weil ich dieses Jahr praktisch keinen Urlaub gemacht habe. Also es war ja alles so schön geplant. Also dieses Jahr war ja vor allen Dingen richtig geil geplant, ne? Eine Woche Prag, eine Woche Budapest mit dem Nachtzug, weißt du, Romantik pur. mindestens zwei, wenn nicht sogar ein paar mehr Tage noch, mindestens zwei Wochen Irland.
Ja, in diesem geilen Haus.
Ja, genau, das auch. Oh. Ich hatte das alles so geplant, dass das wäre das erste Mal wahrscheinlich gewesen überhaupt. Genau, und im Herbst noch eine Woche wandern in Südtirol hatten wir auch geplant.
Das intensive alles. Leben, endlich.
Genau, genau. Und das alles dann auch so, ich habe wirklich zumindest bis zu den Sommerferien die Reise, habe ich alles genau so geplant und getimt und meine Termine so gelegt, dass ich in diesen Reisezeiten nur mein iPhone mitnehmen muss. Also kein Computer, kein Ganz, keine Arbeit. Ich hätte halt keine Arbeit gehabt. Stattdessen, waren ja alle dabei, bin ich nirgendwo hingefahren und habe einfach durchgearbeitet in diesen Wochen. Und das merke ich jetzt. Es hat sich zwar dann die Arbeit ein bisschen anders verteilt, waren jetzt halt mindestens vier Wochen, in denen ich gar nichts gearbeitet hätte. Dadurch hätte sich vorher und hinterher alles Mögliche an Arbeit geklumpt. Das hat sich jetzt so ein bisschen ausgeglichen, sodass ich jeden Tag gearbeitet habe, aber jeden Tag ein bisschen weniger als sonst, ne, so. Aber mir fehlt halt diese totale Entspannung. Und dann waren wir halt eine Woche, haben wir es ja noch, oder fünf Tage oder so, haben wir es ja noch an die Ostsee geschafft, auf dem Zeltplatz.
Ja, wir auch.
Das war der totale Stress. weil ich der Einzige, weil, oder wir die Einzigen waren, die da mit Maske rumgelaufen sind.
Im Ernst?
Naja, das war eine totale Katastrophe. Oh. Also das war wirklich die größte Katastrophe, die ich je erlebt habe. Ich habe noch gedacht, naja, die haben ja einen Ruf zu verlieren da auf dem Zeltplatz, die werden das schon durchsetzen. Nö.
Ja.
Und da haben wir aber auch zwar nur eine Wochendämmerung gemacht, aber auch das ist Arbeit.
Na klar.
Ja, wenn du einfach, selbst wenn du da montags rumläufst, ein bisschen wanderst oder am Strand rumsitzt oder so, hast du halt immer im Nacken, oh, am Freitag, da haben wir noch eine Sendung zu produzieren. Und dann haben wir es ja noch eine Woche an Gardasee geschafft und haben da aber auch Arbeit dabei gehabt. Also ich habe noch eine Sendung fertig geschnitten, Katrin hat was gearbeitet und wir haben dann eben auch noch eine Wochendämmerung produziert. Und das merke ich, ich merke gerade, dass ich keinen Urlaub hatte, keinen richtigen, wo ich mal so komplett ausspannen konnte. Und je älter du wirst, desto anstrengender wird sowas ja auch.
Ja, das glaube ich, mir geht's ähnlich, mir fehlt Urlaub, ich bin so jemand, der psychisch angewiesen ist auf neue Eindrücke.
Okay.
Ich muss physisch irgendwo anders sein, total anderen Kontext um mich herum haben. Dann kann ich, das ist für mich wahre Erfrischung. Und wenn mir das fehlt, dann fühle ich mich halt so ein bisschen matt und, ja, und genau. Lustlos. Und ja, das kriege ich halt auch zu spüren. Und was die Arbeit angeht, ich habe mich auch so dermaßen gefreut, weil 2020 wäre mein Jahr gewesen finanziell. Ich hatte das ganze Jahr über so wunderschöne Lesungen geplant und Projekte mit Kindern und endlich diese Vernetzung mit der Stadt Augsburg, weißt du, und alles, alles hat darauf hingewiesen, dass ich es endlich geschafft habe, dass ich als Selbstständiger jetzt leben kann und bla bla bla. Und dann kommt diese Scheiße. Weißt du, das ist echt bitter und ich habe auch keine Garantie, dass das jetzt alles nachgeholt wird, dass ich eine zweite Chance bekomme und so weiter.
Ah, das
klar, ich habe so eine Grundzuversicht, ja, aber es ist trotzdem ein bisschen scheiße.
Das denke ich schon, dass du diese zweite Chance bekommst, glaube ich schon, weil das, also die Vernetzung mit der Stadt Augsburg, also wenn du jetzt total abtauchst und mit diesen Leuten nie wieder in Kontakt trittst, dann sicherlich nicht, aber was man ja nicht vergessen darf, ist, es sind ja jetzt im Grunde alle irgendwie runtergefahren, ja. Es findet jetzt, also wenn wir dann 2022 wieder ein normales Leben leben können, weil tatsächlich alle geimpft sind, wirst du natürlich zuerst die Leute anrufen, mit denen du zuletzt gesprochen hast.
Na klar.
So, also das würde ich jetzt mal vermuten, dass dann bei dir das Telefon klingelt und gesagt wird, Schneidereit statt Augsburg, so lassen wir mal da weitermachen, wo wir aufgehört haben.
Ja.
Hast du, wenn du sagst, als Selbstständige hättest du leben können dieses Jahr, hast du irgendwas von diesen Finanzhilfen denn kriegen können oder ist dadurch, dass du noch in der Buchhandlung arbeitest, da so dein Einkommen abgedeckt gewesen?
Nee, also ich verdiene ja auch durch das Übersetzen was. Und
okay.
Ich kann es moralisch nicht über mich bringen, diese Hilfen zu beantragen, weil ich die nicht brauche.
Och.
Ich brauche die einfach nicht. Ich bin ein Mensch, der wenig braucht zum Leben. Und ich komme gut durch mit dem Geld.
Okay.
Das ist jetzt kein Reichtum, den ich da anhäufe, aber es funktioniert halt. Und ich weiß, ich habe ein ganz, ganz großes Bewusstsein dafür, wie vielen Leuten es da mal ganz anders geht. Auch aus meinem Bekanntenkreis, die zum Beispiel Künstler-only sind und für die jetzt alles wegbricht. Und die sollen von dem Geld profitieren, denn bei mir reicht es zum Überleben.
Ja, wobei die Frage ist, ob sie nicht auch was gekriegt hätten, wenn du auch was gekriegt hättest, ne?
Ja. Ja, aber ich habe auch Rücklagen, weißt du, und
ja.
Weiß nicht, ich habe Skrupel, sowas zu beantragen.
Ja, kann ich verstehen, aber also nur wegen der anderen, weil du denkst, du würdest den echten Leidtragenden dann was wegnehmen oder weil du denkst, nee, du würdest der Gesellschaft was wegnehmen?
Nee, ich würde der Gesellschaft was wegnehmen.
Okay. Mhm.
Ich fühle mich da einfach nicht angesprochen von diesen Hilfen, wirklich nicht, nachdem ich Leute kenne, die der Adressat dieser Hilfen sind.
Ja.
Kann mich darin nicht wiedererkennen.
Was, worauf ich hier die ganze Zeit hoffe, aber das kommt einfach nicht, ist Helikoptergeld, hätte ich gerne gehabt.
Was ist denn Helikoptergeld?
Helikoptergeld ist, wenn der Staat einfach Geld über der Bevölkerung abwirft.
Ach, schön.
Ja, Konsumgutscheine, sowas. Einfach zu sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie den Laden am Laufen halten. Das haben sie ja sehr gut geschafft, muss man ja auch mal sagen. Also sie haben es wirklich geschafft, die Wirtschaft am Laufen zu halten über dieses eine Jahr oder fast ein Jahr Pandemie. Durch eben unter anderem diese Mehrwertsteuersenkung, das hat ein bisschen geholfen, dadurch, dass die Leute weiter arbeiten gegangen sind. Die Chinesen haben uns sehr geholfen, weil die eben die Pandemiebekämpfung ordentlich gemacht haben und darum dann wieder früh konsumiert haben. Was du aber machen kannst, ist, wenn du den Konsum im Inland auf einem hohen Niveau halten willst, kannst du den Leuten Geld in die Hand drücken und dafür sorgen, dass sie es ausgeben. Klar, wenn du jetzt, mir geht's gut, wenn du mir 100 Euro gibst, gebe ich die nicht aus, sondern dann spare ich die. Ne? Weil ich muss nichts kaufen. Wenn du einem Harzer 100 Euro gibst, gibt er die sofort aus. Also ist es Konsum. Das ist gut für die Wirtschaft. Jetzt könntest du hingehen, kannst sagen, so, jetzt kriegt jeder Bundesbürger einen Konsumgutschein von 1000 Euro. Ja? Mhm. Und mit einem Gutschein kannst du halt nichts anderes machen, als den auszugeben. Das heißt, du gehst dann irgendwo in den Laden, kaufst dafür Sachen, ne, die nachgefragt, was nachgefragt wird, muss produziert werden, Wirtschaftswachstum, tralalala, alles wird gut. So. Und darauf warte ich eigentlich, dass es so Konsumgutscheine gibt auf irgendeine Art und Weise, aber gibt es irgendwie nicht.
Ja.
Und dann ziehe ich nämlich los und mach's wie die Oligarchen und suche mir irgendwie Leute, die keine Kohle haben und sage, hör mal, du hast doch einen 100 Euro Konsumgutschein, ne? Für 80 Euro Cash kaufe ich dir den ab. So haben es in Russland die Oligarchen gemacht nach der.
Echt, wahr?
Ja, also das ist ja, so kann man das machen. Und dann hast du eben ganz viele Konsumgutscheine, davon kannst du dann ein Imperium bauen.
Oh mein Gott.
Das Imperium in Tempelhof. So. Magnus,
jetzt aber,
oder wie wir Kölner ihn nennen, Magnus fragt.
Magnus.
Warum meine
denn das?
Weiß ich nicht.
Vergiss es.
Ich weiß, das ist, der Kölner sagt halt Magnus. Also der Magnus. Meine Frage richtet sich zwar speziell an Alexandra, Holgi ist aber selbstverständlich ebenfalls eingeladen, seinen Senf dazuzugeben. Ist der sprichwörtliche polnische Abgang bloß ein obskures, geflügeltes Wort, das auf blöden Vorurteilen basiert, oder ist er tatsächlich irgendwo in der polnischen Kultur verankert? Schließlich betont Alexandra doch immer, als was für eine wichtige Tugend Höflichkeit in Polen gilt. Da erscheint mir der Begriff doch etwas paradox.
Ja, dazu kann ich sehr viel sagen, weil mein Buch Minigolf Paradiso ursprünglich polnischer Abgang heißen sollte. Also das ist der,
Entschuldigung.
Das ist der Titel.
Ein Buch, der polnische Abgang, das ist geil. Und dann auch noch mit Polen, super.
Ja, gell? Also polnischer Abgang, das hat ja total gepasst, weil der Hauptcharakter, dieser Opa Aldi aus dem Buch, der macht etwas Krasses, der täuscht ja seinen Selbstmord vor, geht, ohne sich zu verabschieden, um halt anderswo ein neues Leben anzufangen. Ja. Das ist per se der polnischste Abgang, den man sich vorstellen kann. Deswegen habe ich das vorgeschlagen und es wurde abgelehnt. Achtung, weil Polen, das assoziiert man halt negativ und das spricht die Leute nicht an, deswegen.
Moment, man assoziiert Polen negativ oder man assoziiert den polnischen Abgang negativ?
Nein, man assoziiert Polen negativ, deswegen.
Das finde ich jetzt auch ein bisschen, also klar,
marketingtechnisch.
Diese christianistischen Schwachmaten, die da gerade die liberale Demokratie kaputt machen, die assoziiere ich negativ, aber ich habe bisher noch keinen doofen Polen
natürlich
kennengelernt.
Natürlich, es ist aber so, dass das Thema Polen in der Verlagswelt sich halt nicht so gut vermarkten ist. Ich hatte da jetzt ehrlich gesagt auch keine Probleme damit, ich habe mich von diesem Titel ohne weiteres lösen können, bin dann halt nur passender gefunden, so inhaltlich. Jedenfalls habe ich mich in diesem Zuge mit dem Wort, mit dem Konzept polnischer Abgang auch beschäftigt und habe Folgendes herausgefunden. In USA ist es der irische Abgang.
Ach.
Ja. Also das ist nichts Polenspezifisches, sondern das wird halt einfach, das ist etwas, was einer Ethnie oder einer Gruppe vorgeworfen wird, dessen eine Gruppe bezichtigt wird, die halt so potenziell gerne mal abgewertet wird im eigenen Land.
Kann es auch sein, dass dass es der Gruppe zugeschrieben wird, die als rüpelhaft angesehen wird? Weil der Ire ist ja auch eher rüpelhaft und schlägt sich in der Kneipe. Ich weiß es nicht, ist der Pole rüpelhaft?
Ja, das ist halt das Klischee, genau.
Aber ist der Pole rüpelhaft? Das weiß ich gar nicht. Ich kenne nur den alten Polenwitz, dass der klaut halt.
Der Bauarbeiter, das kennst du ja. Der fluchende Bauarbeiter in der U-Bahn oder halt auf der Straße. Die machen ja immer durch ihr Kurva auf sich aufmerksam.
Ja, und jetzt, wo du es sagst, wenn ich mir auch die Alki-Polen in der S-Bahn angucke.
Ja. Exakt, genau. Ja, also die wirken so und wie gesagt, es ist etwas, was in allen, also in vielen Ländern einfach stattfindet und immer an die Nationalität gebunden wird, die gerade halt gerne abgewertet wird oder auch als Negativspiegel für sich selbst genommen wird. Oft bei Nachbarstaaten zum Beispiel der Fall. Die Düsseldorfer oder die Kölner kennen das ja auch.
Ja, klar.
Und andererseits kann man diesen polnischen Abgang aber auch politisch interpretieren, weil nämlich gerade diese Generation von Migranten, zu der auch ich und meine Familie gehören, einen polnischen Abgang hinlegen musste. Das war die Generation, die aus politischen Gründen befähigt worden war, genau in dieser Zeit auszuwandern.
Das waren die Kontingentflüchtlinge, wart ihr, oder? Ist das so? Oder war das wieder was anderes?
Das war wieder was anderes. Da geht es um einen Nachweis von deutscher Abstammung. Und ja, das konnten wir nachweisen, weil meine Oma, die ist als Deutsche geboren, die ihr Nachname war Bayer mit Y, wurde dann später zu einem J, als bla. Also sie ist auf jeden Fall als Deutsche geboren. Und zusätzlich ist mein Opa von der anderen Seite in der Wehrmacht gewesen, obwohl er Pole war. Der wurde einfach eingezogen, weil da, wo er gelebt hat, war gerade zu dieser Zeit Deutschland.
Ja.
So, und mit Hilfe dieser Dokumente konnten wir als Pseudo-Deutsche sozusagen, ja, weil keiner von uns hat sich irgendwie deutsch identifiziert, konnten wir auswandern. Und die Polen in diesem Zeitraum, die diese Strategie gewählt haben, die haben auch niemandem davon erzählt. Die sind einfach losgefahren mit dem Vorwand, eine touristische Reise zu machen. Deswegen haben sie sich auch von niemandem verabschiedet. Das war bei uns auch so. Wir haben uns von niemandem verabschiedet, weder von Freunden, noch von Bekannten, noch von Familie. Wir sind einfach in Urlaub gefahren.
Warum habt ihr das so gemacht? Gab es irgendeine Gefahr, wenn ihr es erzählt hättet, dass ihr nicht rausgedurft hättet?
Ja, klar. Also die Politik hat das ja nicht so gern gesehen.
Ach, warum?
Das war von Deutschland aus war es erlaubt. Also die
Ach so, das war keine Absprache mit Polen, so die dürfen raus, sondern wer kommt, kommt.
Genau.
Aber wie konntet ihr denn dann überhaupt so einfach einreisen? Also ihr musstet ja aus Polen raus, durch die DDR in die Bundesrepublik.
Mhm.
Gab es da nicht sowas wie eine Visumspflicht oder so?
Wir hatten eine Einladung von meiner Tante, die dort schon lebte.
Ah.
Also das war so eine Art Reiseerlaubnis.
Ja. Ich finde das eigentlich eine spannende Geschichte. Habt ihr dann später mit eurer Verwandtschaft darüber gesprochen oder mit euren Freunden darüber gesprochen, gesagt, Entschuldigung, oder haben die
ja,
das
natürlich
dann auch verstanden?
Also, ja, klar. Das war ja eigentlich so ein offenes Geheimnis. Also das, was heißt offenes Geheimnis? Das fand schon vorher in unserer Familie statt. Die kannten das alle schon. Also ja, wir waren nicht die Ersten, die es gemacht haben. Wir hatten schon eine Tante und einen Onkel, die uns zuvor gekommen sind und unsere Leute, unser Umfeld hat sich schon daran gewöhnt, dass es etwas ist, was gemacht wird bei uns.
Also wenn jemand plötzlich weg ist, dann ist er wahrscheinlich im Westen?
Ja.
Okay. Polnischen Mann. Das Beste finde ich ja dann immer, wenn du irgendwo auf einer Feier bist und irgendeiner geht und sagt zu dir, so, ich werde dann mal einen Polnischen machen.
Ja.
Ach ja, machst du, ja?
Hey, aber ohne Scheiß, ich mach das immer. Ich habe das auch immer schon so gemacht, polnischen ja, Abgang, weil ich finde es so anstrengend, ja, sich verabschieden zu müssen. Weil in dem Moment, wo ich entscheide zu gehen, kann ich nicht mehr. Das ja, ist einfach so. Und das ganze Verabschieden, wenn da noch eine halbe Stunde des Verabschiedens drangehangen wird, es geht aber nicht.
Ja, das ist bei mir genauso. Also ich habe dann auch, wenn ich sage, ich möchte jetzt nach Hause, dann möchte ich jetzt nach Hause.
Ja,
jetzt.
Der kleine Sebastian
und nicht,
will
ach komm,
jetzt
bleib doch noch eine halbe Stunde.
Werden.
Komm, halbe Stunde ja, kannst du doch noch. Nein, kann ich nicht.
Genau.
Sonst hätte ich es ja gemacht. Das ist ja, furchtbar ist das.
Ja.
Nee, aber gehst du dann auch nicht, noch nicht mal zur Gastgeberin oder zum Gastgeber und sagst so, danke für die Einladung, ich bin weg?
Ja, doch, klar.
Okay, das wäre dann echt mal einen polnischen gemacht.
Ja.
Irgendwann dieses Jahr kam dann auch jemand, oder was letztes Jahr, und meinte, einen englischen machen. Ja? Das heißt, jetzt seit dem Brexit heißt einen englischen machen, den ganzen Abend da stehen und sagen, man würde gehen, bis alle so genervt sind von dir, dass sie sagen, du mögest doch bitte gehen und dann selbst gehen.
Mhm.
War so eine Idee, aber scheint muss ja, man nicht dabei gewesen sein. Der Ronny fragt, wenn Geld für euch keine Rolle spielen würde, würdet ihr dann bedenkenlos 3- oder 4-stellige Beträge für eine einzelne Mahlzeit ausgeben oder habt ihr eine moralische Höchstgrenze, was gutes Essen kosten darf?
Ich glaube, ich könnte es nicht. Ich habe auch eine moralische Höchstgrenze, was eine Handtasche kosten darf, was eine Jeans kosten darf und was ein Buch kosten darf. Ja. Und mir bereitet das körperliche Schmerzen, diese Grenze überschreiten zu müssen. Tatsächlich.
Ja.
Also ich muss wenigstens wissen, dass der Preis durch mehr gerechtfertigt ist, als durch den Namen oder irgendeine geile Story, die ein Marketing-Team sich hat einfallen lassen. Ich meine, Louis Vuitton, wenn ich es mit Handwerkskunst zu tun habe, dann wäre ich, wenn ich reich wäre, jederzeit dafür bereit, sehr viel Geld zu bezahlen.
Ja.
Wenn ich weiß, dass da unzählige Stunden Arbeit und Know-how und ästhetisches Empfinden, was weiß ich, eingeflossen sind und Erfahrung, natürlich.
Ja.
Aber einfach so auf eine Marketing-Story reinzufallen und mir jetzt einzubilden, ich brauche jetzt eine Tasche für 2000 Euro, nur weil da ein dummes Gucci-Zeichen draufsteht, ne.
Nee, wir sind ja bei Essen, aber da kann man das ja drauf übertragen. Es gab's auch von diesem komischen Fußballspieler, der ein in Blattgold gehülltes Steak, was angeblich 1000 Dollar gekostet hat, gegessen hat. Sowas würde ich halt auch nicht machen, weil das ist halt peinlich. Also es ist halt tatsächlich halt peinlich.
Dumm.
Das ist halt
dumm
als,
und peinlich,
Selbst wenn du vor Geld nicht mehr laufen kannst, ist das immer noch peinlich, weil es halt peinlich ist. Und das kann man ja durchaus dann auf so eine Tasche übertragen. Aber ich habe ja Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich mich gefühlt habe, als würde Geld keine Rolle spielen. Hat man ja manchmal, weißt du, so, die eine große Rechnung ist bezahlt worden. Weißt du, und auf einmal hast du so, wow, voll viel Kohle auf dem Konto.
Ja.
Und da haben wir das tatsächlich dann schon häufiger gemacht, oder ich das häufiger gemacht, dass ich gesagt habe, so, jetzt gehen wir hier in diesem Sterne-Restaurant essen. Und dann kostet das jetzt halt auch mal üppig dreistellig.
Mhm.
Ich glaube, ich würde auch einen vierstelligen Betrag für eine Mahlzeit ausgeben, wenn ich das denn so übrig hätte, das Geld. Was ich noch nie hatte,
Du nie so eine Gedankenspur nebenher laufen, die dir sagt, wie viele Menschenleben du damit retten könntest?
Ja, aber wie viele Menschen, ja klar, nee, die habe ich tatsächlich nicht. Du meinst so effektiver Altruismus, ne? Wenn ich die 1000 Euro in Afrika abwerfen würde, dann,
genau.
Das stimmt, nee, so weit denke ich tatsächlich nicht. Da muss ich darauf hingewiesen werden, dann kann ich das auch und dann wundere ich mich auch, was mit mir los ist, dass ich nicht vielleicht eher so denke. Mhm. Ja, was ich dann halt mache, ist, wenn ich dann in so einem Sterne-Restaurant essen war, habe ich halt gesehen, wie viele Leute mit was für einer Hingabe, mit was für einer Qualität der Rohware da das Essen zubereiten.
Mhm.
Und dann ist das auf einmal nicht mehr viel Geld, was du da ausgibst, wenn du das so runterrechnest und so runterbrichst. Klar ist das im Vergleich mit einer Frittenbude, ist das immer noch viel Geld. Also die Summe ist viel Geld, aber es bleibt nicht so viel hängen und die leben da halt alle davon. Von daher habe ich da nicht ein so großes Problem mit. Das habe ich witzigerweise erst, ich glaube auch dann so Ende letzten Jahres, glaube ich, so ein bisschen Problem mit dem Zeitgefühl. Also 2000, ich kann ja nicht sagen, ob ich irgendeine Idee 2020 oder 2019 hatte, weil 2020 wie so ein komischer, so ein Blitz an mir vorbei, weißt du, so kurzer Bewusstseinsblitz.
Ja.
Es kam dann irgendwann, dass ich gesagt habe, so Moment mal, jetzt waren wir häufiger Sterne fressen, sind auch extra, ne, bei euch da in die Gegend gefahren, um in einem Sterne-Restaurant essen zu gehen und so, war alles ganz toll. Und ich habe jetzt aber auch für mich beschlossen, dass ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr, höchstens noch mal in einem Ausnahmefall, Geburtstag irgendwie ein Runder oder weiß der Geier. Aber ich mache das jetzt nicht mehr, dass ich sage, so, ich wollte immer schon mal bei dem und dem Sterneladen oder teuren Restaurant essen gehen, ich spare jetzt ein bisschen Geld, um das machen zu können, weil eigentlich ist es Schwachsinn, weil so toll ist der Abend dann auch wieder nicht, dass der Preis fürs Ticket das rechtfertigen oder anders gesagt, so toll spielt die Band dann auch nicht, dass das Ticket so teuer sein darf.
Ja.
Also du kannst auch für die Hälfte oder für ein Drittel, also du musst nicht für 250 Euro pro Nase essen gehen, du kannst auch für 50 Euro pro Nase essen gehen und der Abend war trotzdem toll.
Mhm.
Weil dann liegt's halt an den Nasen und das Essen kann auch gut gewesen sein und ist dann halt nicht irgendwie ein, weiß ich nicht. Mir fällt jetzt nichts Absurdes ein, aber du weißt wahrscheinlich, es gibt ja so absurdes Zeug. Also prinzipiell hätte ich da nicht so das Problem mit. Und wenn ich so viel Geld übrig hätte, dass ich einen vierstelligen Betrag ausgeben könnte, vielleicht habe ich aus gutem Grund auch gar nicht so viel Geld übrig. Also vielleicht ist es auch ein ganz bestimmter Menschenschlag, der so viel Kohle akkumuliert und die dann so auf den Kopf hauen kann.
Ja, ich glaube auch, dass es ab einer bestimmten Summe, dass du komplett den Realitätssinn verlierst. Also, dass du gar nicht mehr weißt, was viel Geld ist und was nicht.
Ja, ja. Das hast du ja jetzt schon. Also, ich meine, wenn du so guckst, irgendwie, jetzt war letztens wieder, war das im Handelsblatt oder so, oder in der Zeit, so ein Rechner. Wie reich sind sie eigentlich wirklich? Ne?
Mhm.
Und wenn du dann so feststellst, so scheiße, ich bin im Grunde genommen, geht's mir besser als 80% aller Weltbevölkerung oder wahrscheinlich sogar 90% oder sowas. Und trotzdem sitzt du da und machst dir Sorgen den ganzen Tag und denkst, oh Gott, hoffentlich reicht's denn. Ja, ja. Das verlierst du ja schon im globalen Maßstab oder in der globalen Relation. Wenn du selbst der ärmste Deutsche, dem geht's wahrscheinlich immer noch besser als dem Ärmsten irgendwo im Nachbarland unmittelbar.
Ja.
Das ist schon, ja. Der Ronny. Nee, das war ja der Ronny. Ich vergesse nur umzublättern. So, da, der Bastian schreibt: Wenn ihr diese Frage beantwortet, ist mein Sohn oder meine Tochter schon bestimmt ein paar Monate alt, schreibt er am 29.06.2017.
Also mittlerweile haben wir es mit einem Toddler zu tun.
Genau. Ich komme aus einer sehr christlichen Familie. Mein Vater hat sich mit dem Glauben durch eine schwere Krebserkrankung gekämpft. Leider bin ich aber schon länger nicht mehr gläubig und möchte mein Kind nicht taufen. Mein Kind soll lieber aufklärerisch erzogen werden und all diese Unfreiheiten und Gewissensbisse, die Religion so bringt, erspart bleiben. Meine Freundin hat zudem auch nichts mit Religion am Hut. Es fällt mir schwer, mit meinen Eltern zu brechen. Sie sind liebenswerte Menschen, aber halt eben tief gläubig. Ich wäre mir sicher, dass ich ihr Weltbild sehr schwer erschüttern würde. Wie würdet ihr damit umgehen? Gab es etwas, bei dem ihr euren Eltern schon mal das Herz brechen musstet? Ja, zwei Fragen.
Ja, das ist, ich find's echt schwierig, da abzuwägen zwischen jeder sollte machen, was er mit seinem Gewissen vereinbaren kann, oder jeder soll machen, wie er selber denkt, das ist ja sein Leben, nicht das Leben von anderen. Und andererseits sehe ich aber auch gerade in familiären Beziehungen keine Pflicht, sondern vielleicht so ein Gebot, auch mal an andere zu denken und die eigenen Anliegen hintanzustellen, wenn sie denn nicht wirklich so dramatische Konsequenzen für einen selber haben. Weil eine symbolische Handlung, wie zum Beispiel die Taufe, kann den Eltern in so einem Fall unglaublich viel bedeuten.
Ja.
Einfach nur, dass es symbolisch vollzogen wird.
Ja.
Und ob dieses Ehepaar dann sich entscheidet, das Kind religiös aufzuziehen oder nicht, und ich meine, in diesem Fall ist das offensichtlich, die wollen es nicht tun, ist wirklich ihre Sache.
Ja.
Und man kann beides, man kann sowohl zu sich stehen und zu seinem Unglauben und zu der Entscheidung, sein Kind areligiös aufzuziehen, und trotzdem seinen Eltern diesen Gefallen tun, wenn man weiß, dass es ihnen so wahnsinnig wichtig ist.
Ja, richtig. Also ja, das ist die wahrscheinlich weiseste Antwort.
Weil ich meine, eine Taufe ist keine Beschneidung.
Und selbst wenn es eine Beschneidung wäre, wäre es noch nicht so ein Problem. Also es ist dann zwar eine physische Frage oder eine medizinische Frage, aber selbst das macht dich ja nicht automatisch zu jemandem, der dem kollektiven Wahn an einen bestimmten imaginären Freund verfallen ist. Das passiert ja durch andere Mechanismen. Und das ist, kannst du bei mir angucken. Ich bin irgendwann konfirmiert worden mit 14 oder so. Habe vorher nichts mit Religion am Hut gehabt, habe hinterher nichts mit Religion am Hut gehabt. Mir ist das Konzept Gott so fremd, wie, weiß ich nicht mehr, das Konzept ist, seine Kinder zu schlagen. Allein schon deswegen, weil ich keine habe. Also ich kann damit nichts anfangen. Ich kann das irgendwie so von da außen beobachten, erzähle ich ja oft genug. So, und diese Konfirmation, die hat mich nicht ansatzweise versaut, denke ich mal.
Ja, genau.
Wo
und du hattest aber trotzdem noch die Chance, zum Glauben zu finden. Ja, also angenommen, du hättest so eine Anlage, irgendwie gläubig zu werden oder das Christentum super zu finden, dann hättest du diese Chance gehabt.
Die hast du ja immer.
Das,
ne?
Finde ich auch gut.
Die kommt ja auch aus deinem Elternhaus. Da brauchen wir uns ja nichts vorzumachen. Du bist ja nicht... Also religiös zu werden ist ja keine naturgesetzliche, ist ja nicht religiös.
Nein,
zu werden
du,
ist ja nicht Gott gegeben.
Es gibt bestimmte Lebensalter, in denen Kinder eine große Sehnsucht haben nach Gott und nach religiösen Erklärungen. Die Oma stirbt, das Kind ist 5 Jahre alt.
Nach einer Erklärung, warum und was und so, richtig.
Genau.
Du kannst dem Kind sagen, weil der liebe Gott das so wollte, oder es ist halt so. Das ist halt, so Religiosität entwickelt sich halt aus der Erziehung, und das kann Bastian mit seiner Frau, glaube ich, ganz locker hinkriegen, zu sagen, okay, wir taufen das Kind jetzt idealerweise katholisch, weil wenn es dann irgendwann tatsächlich nochmal zur Religion findet, die Katholiken haben mehr Spaß, ne, muss man halt auch mal so sehen. Also wir taufen das Kind katholisch, dann sind die Eltern zufrieden, und dann gehst du halt sonntags nicht in die Kirche. So.
Ja.
Das ist das Einfachste, was du machen kannst, glaube ich. Mich würde jetzt mal interessieren, es ist halt 3 Jahre her, wie Bastian
entschieden
Bastian
hat,
wirklich,
ja.
Genau, wie Bastian entschieden hat. Bastian, falls du das hier hören solltest, schreib mal in die Kommentare, wie du entschieden hast. Wir wissen ja, wie deine E-Mail-Adresse ist, dann wissen wir, ob du der richtige Bastian bist.
Ja, das fänden wir super.
Gab es etwas, bei dem ihr euren Eltern schon mal das Herz brechen musstet?
Ach, ganz viel. Ganz viel. Ich glaube, bei mir sogar mehr als bei anderen. Aber das war nichts, wo ich meinen Eltern dauerhaft das Herz gebrochen hätte. Ich habe halt die Schule abgebrochen. Ich habe mein Studium geschmissen. Ich bin nicht Illustratorin geworden. Und das ist etwas, was meiner Mama sehr wehtut, weil ich halt gut zeichnen kann und sie das einfach sehr schade findet, dass dieses Talent halt nicht eingesetzt wird. Sie findet es auch schade um jedes Buch, das ich nicht schreibe und so weiter und so fort. Ja, das ist alles schon eine Quelle des Leidens, aber jetzt nicht so gravierend, dass ich das Gefühl hätte, ich würde ihr jetzt wirklich, weiß nicht, einen furchtbaren Schaden damit zufügen. Das ist halt so, das kennt man doch. Man sieht Potenzial in jemandem, denkt sich, hey, du wärst ein guter Psychologe oder du wärst ein guter Schriftsteller, was weiß ich, und der macht's einfach nicht und dann denkst du, ja, ist halt schade, ne? Aber derjenige hat halt einen anderen Weg für sich gewählt und vielleicht macht er das irgendwann mal. Und ja, also dieses Herzbrechen, das waren immer so temporäre Sachen, so kurze Schocks vielleicht, an die man sich halt gewöhnen muss, wenn halt so eine Nachricht kommt. Und dann hat sich aber alles relativ schnell normalisiert. Und ich glaube, das gehört auch wirklich dazu, zu Familienbeziehungen, zu freundschaftlichen, zu engen Beziehungen. Diese Irritationen, dass man jemanden enttäuscht, dass man die großen Träume von jemandem nicht erfüllt, weil es halt die eigenen sind und ja, nicht die des anderen. Und also ich sehe da jetzt überhaupt kein Thema, dass das wirklich problematisch wäre.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also dass ich viele Erwartungen und Hoffnungen meiner Eltern enttäuscht habe, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber Herz gebrochen, keine Ahnung, müsste ich mal fragen. Aber vielleicht will ich das auch gar nicht wissen. Vielleicht wollen sie auch gar nicht, dass ich das weiß. Mhm. Vielleicht ist das, weiß ich nicht, vielleicht ist das bei Eltern so, dass... Also ich meine, ich bin ja nur Stiefvater von Kindern, die noch nicht mal bei mir wohnen. Und es gäbe schon Sachen, wo ich sagen würde, nö, das geht dich nichts an, ob ich mal von dir enttäuscht war oder nicht.
Aber angenommen,
ob du mich irgendwann mal verletzt hast oder nicht, ist doch egal, ist alles okay, verstehe uns doch.
Ist egal, gell? Und ich überlege mir auch gerade, was müsste mein Kind tun, dass ich richtig enttäuscht von ihm bin und wo ich sagen kann, der hat mir wirklich das Herz gebrochen. Ja. Ich kann mir jetzt eigentlich nichts vorstellen.
Ja.
Weil wenn man nämlich davon ausgeht, dass das Kind ein freier Mensch ist, dann kannst du so einen Gedanken gar nicht haben. Also ja, es sei denn, dass das Kind hat sich herausgestellt als Missbrauchstäter oder als Mörder oder sowas. Ich glaube, das würde mich schon hart treffen.
Aber selbst das müsste ja dann wahrscheinlich im Erwachsenenalter passieren, sodass du ihm immerhin unterstellen könntest, willentlich eine amoralische Tat begangen zu haben.
Genau, also, und alles andere sind...
Ob das jetzt ein 10-Jähriger, ein 15-Jähriger, selbst Anfang 20-Jährige, die halten sich ja nur für zurechnungsfähig, das sind die aber immer noch nicht. Mhm. Merkst du ja immer wieder, wenn du so mit so, ne, so 21, wenn 21-Jährige, die irgendwie gerade 2 Jahre studieren oder weiß der Geier was, wenn die anfangen, dir die Welt zu erklären, da stehst du ja... In 80% der Fälle stehe ich da kopfschüttelnd daneben und denke, ja, habe ich auch gedacht, komm.
Ja.
Das heißt, man kann eigentlich sehr, sehr viel, sehr, sehr lange verzeihen. Ja. Tja. Manka fragt, könnt ihr euch leicht mit Dingen identifizieren? Und wie ist eure Technik, um euch wieder zu desidentifizieren? Anders gefragt, seid ihr schnell Feuer und Flamme für etwas und wie kommt ihr davon wieder los?
Ja, das ist eine super Frage.
Ich habe das so auf so einem, also ich finde dann irgendwas gut, ne?
Mhm.
Und dann entwickle ich so einen ganz bizarren, nicht autistischen Hyperfokus.
Ja.
Ja, weil, also wenn die Autisten einen Hyperfokus haben, ist ja total krass, dann machen ja nichts anderes. So, ich mache dann nichts anderes, aber trotzdem alles andere noch. Was mich dann halt komplett überfordert und überlädt. Ja? Dann irgendwie so, jetzt, oh, Analogfotografie, hier eine Kamera, da noch eine Kamera, hier selber entwickeln, dies, das, das. Und das überlädt mich dann total, weil ich eben mich um alle anderen Dinge auch trotzdem noch kümmere. Und das ist dann auch gleichzeitig die Technik, mich wieder zu desinfizieren. Die Technik, mich zu desinfizieren. Weil es ist dann irgendwann so viel, dass ich irgendwas weglassen muss. Und das reguliert sich dann mittelfristig immer von selbst. Kurzfristig ist das eine totale Katastrophe für mich. Ja. Und dann gibt's ja noch diese Sachen, mit denen man, weißt du, so mein Mercedes, ne? zum Beispiel. Also ich habe den immer noch nicht verkauft, weil ich es nicht übers Herz bringe, dieses Auto zu verkaufen. So, und da weiß ich auch noch nicht, wie ich mich da desinfiziere, aber wahrscheinlich einfach über Geld, weil der kostet halt immer weiter Geld, ohne dass ich ihn sinnvoll benutze. Wahrscheinlich werde ich ihn dann irgendwann verschenken.
Ja, dann beginnt der schwere emotionale Abschied, die genau. Trennung, die Trennungsphase. Ich weiß nicht, ich finde das total befremdlich, dieser... Finde ich das befremdlich? Ich muss mich gerade selbst überprüfen. Ich finde das nicht befremdlich. Ich war ja selber mal sehr stark davon betroffen, dass ich mich mit Dingen identifiziert habe und gesagt habe, ich bin jetzt eine die. Oder kennst du so Leute, die sagen, wer mich kennt, der weiß, dass ich eine bin, die. Also ich bin keine die und ich bin nicht hier identifiziert. Identifikationsbegriff einfügen, nur weil ich etwas gerade extrem geil finde. Genau, das war ja so, für mich.
Genau. Ich bin ja,
also ich bin,
ja
bin so keine ein, Fotografin, nur genau. Weil ich Fotografieren total geil finde. So, ich bin kein Jogger, nur weil ich mal joggen gegangen bin. Ja, ja, genau.
Nur weil ich ein Mountainbike habe und lieber mit dem Mountainbike fahre, ja, als mit dem anderen fahre. Ja. Hm.
Ich produziere Videos, weil ich mal ein Home-Video geschnitten habe.
Genau.
Videoproduzentin in der Twitter-Bio. Ja, also das
Social
das
ist, Media Beraterin.
Ja. Oder so Leute, die echt ein paar Bücher über ein Thema gelesen haben und dann gleich Consulting zu diesem Thema machen.
Das, du meinst Veronika Ferres?
Und ganze Seminare dazu anbieten, echt?
Na, Veronika Ferres habe ich irgendwie gefühlt natürlich über viele Jahre in Talkshows sitzen sehen, immer als Expertin für genau das Thema, was sie im letzten Film gespielt hat. Weißt du, die Mutter eines behinderten Kindes.
Ach so, ja, ja, stimmt. Das hat es sogar schon mal erzählt, ja. Ja, ja, genau. Also für mich ist nicht jede Geistesregung gleich in eine Identität zu überführen. Und ja, weißt du, ich könnte mich ja auch als trans-irisch bezeichnen, weil ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich in Irland hätte geboren werden müssen. Aber ich sehe das jetzt einfach mal so als das Leben als Prozess. Ich bin Skills auch, die ich erlernt habe, darüber definiere ich mich nicht essentiell, sondern halt über die Prozesse, die gerade in mir vorgehen. Und deswegen, wenn man so eine Haltung hat, fällt es auch sehr, sehr leicht, sich wieder davon zu trennen. Dann springt dich ein anderes Interesse an und denkst dir, okay, tschüss Altes, hallo Neues, und du fängst das einfach an. Und ich kenne auch Leute, die damit extreme Schwierigkeiten haben, weil mit dieser Identität geht auch so eine Verantwortung einher, so ein Pflichtbewusstsein, so eine persönliche Bindung mit Herz und Seele und Leib, was weiß ich noch alles, was dabei beteiligt ist. Wenn du essentiell dich als Fotograf empfindest, dann kannst du dieses Hobby doch nicht einfach aufgeben. Dann ist das gleich ein großes Drama, wenn du das machst, wenn du deine ganze Existenz wegwirfst. Und das weiß nicht. Ich glaube, das ist einfach nicht klug, zu denken, weil man sich dadurch sehr viele Möglichkeiten versperrt.
Ja, klug ist das nicht. Und trotzdem machen wir es alle eigentlich doch ständig, oder?
Dieses Identifizieren?
Ja.
Also ich versuche, wie gesagt, das zu vermeiden, weil es mich unfrei macht und weil ich viel lockerer und es mir psychisch einfach besser geht und ich lockerer unterwegs bin, wenn ich das nicht mache und mir immer klar mache, ich bin gerade in so einem Prozess, da finde ich das und das geil, und ich kann es auch loslassen, wenn mich was anderes lockt.
Ich überlege gerade, ob ich mich mit irgendwas identifiziere, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
Und was bedeutet das überhaupt, sich zu identifizieren? Genau. Wann findet das statt, wenn du dich anderen gegenüber als etwas präsentierst, wenn du einen Beruf draus gemacht hast, wenn man dich googelt und du darunter zu finden bist, was ist es?
Ja, nee, ich überlege gerade wirklich was, aber mir fällt überhaupt nichts ein. Also es gibt gelegentlich so Zuschreibungen, gegen die ich mich dann aber tatsächlich auch noch eher wehre, als dass ich sie geschehen lasse. Das ist so dieses, hier Holger, du kennst dich doch so gut mit Verschwörungstheorien aus. Mhm. Und ich sage so, nein, ich kenne mich nicht gut mit Verschwörungstheorien aus. Ich habe sehr viel mit Verschwörungstheoretikern geredet, weil ich eine Hörertalksendung im Radio gemacht habe und diese Bekloppten rufen da halt an. Ich war selber mal in einer Psychosekte. Und aus dieser Melange ist das zu einem Hobby geworden, das ich aber auch nicht mit Werbe verfolge, sondern an dem ich einfach immer irgendwie dranbleibe, wo ich auch eine sehr entschlossene Haltung zu habe und so weiter und so fort. Aber Experte bin ich nicht, wend dich bitte an jemand anderen.
Ja.
So, das ist eigentlich, was dann kommt von mir. Ich überlege nur gerade, ob ich. Das Schlimme ist ja, man merkt es ja immer selber nicht. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass so insbesondere langjährige Vrindhörerschaft jetzt eine Liste schreibt, womit ich mich halt identifiziere oder identifiziert habe und das mittlerweile nicht mehr tue.
Ja. Ja.
Nee, dazu bin ich auch, dass ich glaube, ich bin auch dazu viel zu flatterhaft. Also ich bin ja so leicht zu begeistern auch von irgendeinem Scheiß.
Ja, und ich frage mich, ich habe gerade im Kopf den Gedanken, würdest du dich selber als Camper bezeichnen? Du bist doch kein Camper, oder?
Nee, ich habe einen Bus, aber ich bin kein Camper. Ja, so.
Ja, meine ich.
Ja. Nee, natürlich nicht. Ja. Wenn es eine schöne Ferienwohnung gibt, nehme ich halt die. Ja.
Ja.
Würdest du dich selber als Camper bezeichnen? Sehr schön. Sehr schön. Auch. Das ist das vielleicht. Es ist halt auch. Ne?
Ja.
Naja. Falsche Taste. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Warte mal, ich muss jetzt die richtige Taste nochmal eben drücken, um die nächste Frage herbeizuzaubern. Die kommt von Christoph und heißt: Welche Geschichte würdet ihr mit 80 eurem Enkel erzählen?
Ah, da gibt's viele Geschichten.
Ja, aber welche? Ich überlege gerade. Ja, also wahrscheinlich. Also die, wie ich nach Berlin gezogen bin, die ist schon spektakulär.
Würdest du auf Spektakuläres setzen?
Nicht unbedingt. Aber ich wüsste halt nicht, warum ich meinem Enkel irgendeine Geschichte erzählen sollte. Also, so, Opa, Holger, erzähl doch mal eine Geschichte aus deinem Leben. So, was würde ich dann sagen?
Also, weil mein Opa, der hat dann immer vom Krieg erzählt, ne? Ist ja klar. Da hat immer ganz spannende Storys erzählt. Das waren richtige Geschichten. Und ich habe von einer alten Dame neulich gehört, also die ist Mitte 70, die hat gerade für ihre Enkelkinder die Geschichte ihrer ersten Liebe aufgeschrieben. Und zwar mit dem Zweck, dass sie ihnen mitgeben will, dass sie immer offen kommunizieren sollen in Beziehungen. Ja. So eine Art Lehrgeschichte. Das finde ich dann auch wieder interessant, dass sie es gar nicht so auf das Spektakuläre abgesehen hat, sondern auf so einen edukativen Nutzen.
Ja gut, aber das ist dann die Frage, welchen Ratschlag würdest du mit 80 deinem Enkel geben? Da hätte ich eine andere Antwort drauf.
Mm.
Oder andere Antworten. Also ich finde, also welche Geschichte ist, wenn es einfach nur geht, Holger, erzähl mal einen Schwank aus deinem Leben. Ach kommt, Kinders, ich erzähle euch mal, wie das gekommen ist, dass ich nach Berlin gezogen bin.
Ja.
Also das ist so eine Geschichte, die finde ich auch selber toll. Also die kann ich auch selber noch nie, die werde ich auch mein Leben lang wahrscheinlich nicht selber nicht wirklich glauben können. Diese ganze Verkettung von seltsamen Umständen, die es da gegeben hat, die wäre ich religiös, würde ich sagen, es hat so sein sollen. Es ist ein Zeichen gewesen. Das ist, glaube ich, schon irgendwie die erzählenswerteste Geschichte, die ich so im Leben habe.
Ich würde, glaube ich, erstmal schauen, ob ich eine Geschichte herumkonstruieren kann oder herumerzählen kann, um so Artefakte, die es nicht mehr gibt. Also so Gegenstände, die früher ganz normal waren, wie gelbe Telefonzellen oder Wählscheibentelefone, irgendwelche Bügeleisen mit Seele drin.
Weißt du, die andere Geschichte ist, wie ich zum ersten Mal Mutter Beimer begegnet bin. Das
was?
Ist, ja, das ist aber das kannst du halt auch nicht mehr erzählen. Es gibt jetzt wir sind die letzte Generation, der du das erklären kannst.
Ja, die checken das nicht. Eben, das ist ja das Schlimme, dass die meisten Kinder überhaupt keinen Begriff mehr davon haben, was du ihnen da erzählst.
Ihr habt ja überhaupt keinen Begriff von Mutter Beimer.
Ja. Ja, das ist unmöglich. Aber ich würde die Geschichte erzählen, glaube ich, wie meine Mutter einmal bei Thomas Gottschalk beinahe ein Auto gewonnen hätte. Kennst du die?
Nee. Ist sie so gut, wie das Matthias von Hellfeld fast mal das Bernsteinzimmer gefunden hätte?
Das weiß ich nicht, ob die so gut ist.
Ich habe mit ihm eine Sendung darüber gemacht. Die verlinke ich in den Shownotes. Das ist sehr, sehr schön.
Ja, mach das. Nein, also die Geschichte geht so. Thomas Gottschalk hatte Anfang der 90er Jahre eine nächtliche Talkshow im Fernsehen. Die fand jeden Tag statt. Und jeden Tag gab es in dieser Sendung ein Auto zu gewinnen.
Jeden Tag?
Jeden Tag.
Krass.
Und dieses Auto, also das hat so funktioniert. Es wurde eine mathematische Aufgabe gestellt. Die musstest du dann so rechnen während der Sendung. Und wenn du die Lösung hattest, musstest du anrufen. Wenn du nun drangekommen bist, durftest du sagen, ob es der schwarze oder der rote Schlüssel ist.
ja,
der ins Auto passt.
Ja.
Und das war immer der rote. Immer, wirklich, Tag für Tag, was immer der rote Schlüssel. Oder es war der schwarze, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, was immer der gleiche Schlüssel, das war wie so eine sichere Bank.
Ja.
Und eines Tages also stand
eine,
dort ein...
so eine, wer erster anruft, verarscht.
Genau,
okay,
genau. Und eines Tages stand dort ein richtig geiles Auto. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Modell war, aber mir als Kind hat es gefallen, dass es von innen durch und durch beklebt war mit solchen Plüschtieren, mit den Saugnäpfen an den, an den Pfoten. Und mein Vater ist ein sehr schneller Rechner, der hatte das Ergebnis dann zusammengebastelt und meine Mutter saß schon am Telefon und wählte die Nummer und sie kam durch.
Oh Gott.
Und sie sagt zu meinem Vater, ich bin durchgekommen. Und mein Vater hat es irgendwie nicht gecheckt, der dachte, sie hätte gesagt, es ist besetzt. Ja. Und hat gesagt, dann leg auf. Meine Mutter guckt ihn an und meint so, nein, ich bin durchgekommen. Und er so, ich sag doch, leg doch auf, versuch's nochmal. Und dann war die Arme sowas von verunsichert.
Das kenne ich.
Dass die aufgelegt hat. Und wir haben diese Sendung auf Video und man sieht, wie Thomas Gottschalk da steht und sagt, hallo, hallo, haben wir jemanden in der Leitung? Ah, wieder aufgelegt. Okay, warten wir auf den nächsten.
Oh mein Gott.
Furchtbar. Und weißt du, du musst dir vorstellen, da sitzt in dieser Sozialwohnung diese fünfköpfige Familie. Das Geld reicht an allen Ecken und Enden nicht. Man weiß nicht, wie man die Rate für die Wohnzimmermöbel abbezahlen soll. Dann kommt diese einmalige Chance, dieses Auto für 20.000 Mark zu gewinnen. Und dann klappt's nicht wegen so einer, so einem dummen Missverständnis.
Super, aber ich kann mir das so gut vorstellen, wie du so irritiert bist davon, dass es überhaupt irgendwie klappt, dass du, herrlich.
Ja.
Die Bernsteinzimmer-Geschichte ist auf andere Weise sehr, sehr schön, aber die ist, ja, die ist wirklich, oh Gott. Ich weiß, so ein Kollege hat mal, das war noch bei Radio Fritz damals, da gab es auch diese Anrufsender waren da ganz groß und die haben dich ja immer verarscht. Und der wollte irgendwie einen Beitrag machen über diese Anrufsender. Und brauchte einfach nur die Warteschleife oder irgendwie, oder dass du nicht durchgekommen bist, Ansage oder sowas. Setzt sich ins Studio, ruft da an, schaltet die Aufzeichnung an, ruft da an, kommt durch, mhm, und weiß die Frage noch nicht mal, weil er nicht Fernsehen geguckt hat.
Oh, Scheiße. Oh Mann, das ist bitter.
Ach, schön. Nächste Frage kommt von Ole. Haben wir die überhaupt beantwortet? Ist ja egal, ob wir die andere beantworten. Ist ja Vrindheit hier. Ole fragt, erwachsen werden bedeutet Verantwortung übernehmen. Was bedeutet Kind bleiben?
Es bedeutet nicht, keine Verantwortung zu übernehmen, meines Erachtens, sondern Kind sein, das steht für mich, also im positiven Sinne für Offenheit, für Spieltrieb, für Humor, für Unvoreingenommenheit, Unabhängigkeit von sozialen Normen. Ich glaube, das am allermeisten. Ich muss immer wieder denken an so einen,
das
an so eine Wendung.
Erst mal hinkriegen, du.
So eine Wendung von Bruno Schulz, das war so ein Surrealist aus Polen, jüdischer Herkunft, mhm, hat so surrealistische Texte geschrieben. Und der hat gesagt, es ist unsere Aufgabe, zum Kinde heranzuwachsen. Also im Grunde im Reifeprozess die Eigenschaften des Kindes wiederzuerlangen, die man im Reifungsprozess eigentlich schon verloren hat. Und für mich bedeutet das, seiner Leidenschaft zu folgen, also dem Sein zu folgen, das, was man möchte, seiner wahren Sehnsucht zu folgen und nicht dem, was man sollte, also nicht dem, was die Gesellschaft einem diktiert, nicht danach zu schauen, was andere von dir wollen, sondern was willst du, wo führt dich deine Sehnsucht hin, um es mal so ein bisschen esoterisch, hesseartig zu formulieren.
Das ist mir fast schon zu verkopft, weil das ist ja Arbeit. Also es klingt für mich nach Arbeit, als müsste ich eine kognitive Leistung oder eine kognitive Anstrengung vollbringen, um Kind bleiben bzw. werden zu dürfen oder zu können. Ist das?
Vielleicht,
ich weiß es nicht.
Also
meine spontane Antwort würde lauten, Kind bleiben bedeutet begeisterungsfähig zu bleiben.
Ja, definitiv.
So. Begeisterungsfähig, aber nicht verführbar dabei. Also ich glaube, erwachsen zu werden bedeutet nicht verführbar zu werden. Kind, ja, zu bleiben bedeutet begeisterungsfähig zu bleiben. Also das ist eigentlich so ein Spannungsfeld, finde ich.
Ich kann das total gutheißen, dass du sagst, dass es Begeisterungsfähigkeit sich bewahren und so weiter. Aber weißt du, dass das auch eine große Leistung ist? Je mehr Druck man verspürt und je mehr man Sachzwängen unterworfen ist, umso schwieriger ist es, im spirituellen Sinne diese Begeisterungsfähigkeit
aufrecht zu erhalten. Du kannst ja auch im Grunde nur wirklich begeistert von Dingen sein, die dir neu begegnen. Und je älter du wirst, desto weniger Neues gibt's ja.
Ja, aber das ist auch so ein, stell dir einen Mann vor, mittleren Alters, der geht an einem Musikgeschäft vorbei und dann sieht er eine wunderbare E-Gitarre und das Kind in ihm denkt sich, boah, ich würde das so gerne spielen, ja, seit 30 Jahren träume ich davon und dann fällt ihm sofort ein, scheiße, ich kann ja nicht, weil ich habe ja 3 kleine Kinder und ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit dafür, meine Frau wird mich schimpfen und außerdem ist es noch viel zu spät, um jetzt noch mit einem Musikinstrument anzufangen, bla bla bla. Genauso was meine ich und seine Begeisterung fällt wie Asche in sich zusammen. Ja. Und er denkt sich, ja, muss ich halt mit dem arbeiten, was da ist.
Ja gut, aber auch darin kann man ja die Schönheit finden und auch da kann man Begeisterung finden. Also ich bin auch begeistert von Dingen, die ich einfach nur auf der Straße sehe, die passieren. Mhm. Ich freue mich halt. So, also ich gucke irgendwas Schönes passiert und ich denke mir, haha, schön. Das ja. reicht doch schon.
Ja.
Wenn ich mir angucke, gerade so die Nachbarn hier, interessanterweise alles weiße Deutsche. Also ich wohne hier in einem sehr interessanten Block. Also wir haben hier so alles, was du an Hautfarben und vieles an Religionen, Nationalitäten haben wir auf irgendwie 20 Hausnummern verteilt irgendwie. Es ist sehr, sehr interessant, dabei zuzugucken, wie so die einzelnen Subkulturen sich verhalten. Und die weißen Deutschen, die sind alle noch mal so 10 bis 15 Jahre älter als ich und darüber, die haben alle schlechte Laune.
Mhm.
Das, wo ich denke, was ist denn mit euch? Guck mal, die Sonne scheint, da draußen ist was Lustiges, da läuft wieder der Verrückte rum und schreit.
Ja.
Das ist doch so.
Ja,
also,
ja, ja.
Also bei so Kleinigkeiten finde ich so Begeisterungsfähigkeit ja schon. Das finde ich eigentlich das Ding. Jetzt nicht die riesigen Sachen, wo du dich dann so, wie ich eben hatte, so einen Hyperfokus entwickelst. Wenn du das auch noch hast, ist ja noch schöner. Mhm. Das heißt aber auch, dass du keine anderen Sorgen hast, wie du schon sagtest.
Ja.
Was noch schöner ist. Aber ich finde, ich habe da so noch nie drüber nachgedacht. Aber ich glaube, erwachsen werden bedeutet die Verführbarkeit abzulegen. Und Kind bleiben bedeutet, begeisterungsfähig zu bleiben.
Begeisterungsfähig zu sein und halt, offen zu sein.
Wenn du begeisterungsfähig und offen bist, bist du halt auch verführbar. Ne? Und
das ist, leider,
ich, die Kunst.
Eben.
Das ist aber, glaube ich, die Kunst, die Kunst des Erwachsenwerdens.
Ja, genau. Das ist, du musst dich selber zügeln. Du musst ein wilder Mustang bleiben, aber du musst lernen, dich halt selbst mit der Peitsche zu traktieren, wenn es Not tut.
Ja. Johannes möchte gerne wissen, Sprachnachrichten oder lieber geschriebene Nachrichten und warum? Willst du den Rant loslassen oder ich?
Ich will nicht mehr ranten, weil vor einem Jahr oder vor 2 Jahren hätte ich noch gerantet. Mittlerweile finde ich Sprachnachrichten vollkommen in Ordnung, wenn es schnell gehen muss. Und da habe ich echt kein Problem mit. Also ich bin große Freundin der geschriebenen Nachrichten. Also die würde ich auch jederzeit bevorzugen. Warum? Weil mir der geschriebene Text die Chance gibt, darüber zu reflektieren, was ich eigentlich sagen möchte, wie ich es so effizient wie möglich sage, ohne irgendwelche ablenkenden Sachen da einzubringen. Das steht für mich persönlich für klare Kommunikation und ich schätze es auch, dass ich auch die Zeit bekomme, darüber nachzudenken. Aber das habe ich ja bei der Sprachnachricht auch. Ich kann mir die anhören, wann ich will und ich kann darauf antworten, wie und wann ich will. Ja, und ich glaube, ich bevorzuge das einfach deswegen, weil ich es immer schon so gemacht habe. Also ich glaube, wenn ich eine andere Generation wäre, hätte ich auch kein Problem mit Sprachnachrichten.
Ich weiß gar nicht, ob das ein Generationsding ist, bei mir, da habe ich nicht drüber nach. Ich hasse Sprachnachrichten. Ich finde, Sprachnachrichten sind nach einem unmittelbaren Telefonanruf das zweitübergriffigste, was man überhaupt nur mit Menschen machen kann in der Kommunikation. Es ist ungefähr so, als würdest du jemanden auf der Straße nicht einfach nur ansprechen mit den Worten, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo hier die Schinkelstraße ist, sondern als würdest du ihn am Arm, nicht am Arm festhalten, sondern am Jackenärmel zerren und sagen, können Sie mir sagen, wo hier die Schinkelstraße ist. Ich finde das ganz schrecklich. Ja, ich könnte sie mir anhören, wann ich sie mir anhören wollte. Tue ich aber nicht, weil, also das ist zumindest, also mein Kommunikationsgebaren ist so, dass ich Menschen sehen lasse, ob ich deren Nachrichten wahrgenommen habe oder nicht. Und bei Sprachnachrichten kriegst du ja mindestens mit, ob das bei dem angekommen ist. So, was mich am meisten an Sprachnachrichten aber nervt, ist, die wollen meine totale Aufmerksamkeit.
Ja.
Und der Inhalt dieser Sprachnachrichten ist in der Regel so, dass sie noch nicht mal ein Drittel meiner Aufmerksamkeit verdient haben. So, und wenn du die gleiche Information, die in dieser Sprachnachricht meine volle Aufmerksamkeit haben will, am besten auch noch, ich höre draußen keine Sprachnachrichten ab, wenn ich keinen Kopfhörer habe oder sowas. Ja, das heißt, da bin ich auch noch eingeschränkt. Das kannst, wenn du das aufschreiben würdest, könnte ich das kurz überfliegen und hätte die Informationen, die mir übermittelt werden sollte, ja, locker übermittelt
gekriegt,
in einem Bruchteil der Zeit, die diese Sprachnachricht gedauert hätte, ja, mit dem ganzen Gestammel und sonst was, wie du auch sagtest, also klarer und effizienter kommuniziert. Es gibt ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo eine Sprachnachricht wirklich sehr, sehr sinnvoll ist. Und das habe ich bisher nur im beruflichen Kontext erlebt.
Ich habe es erlebt im Kontext, wo man einfach schnell was kommunizieren muss, wo es schnell gehen muss, ganz schnell. So, hallo, kann es nicht schreiben, aber wir sind in einer halben Stunde da.
Das diktiere ich meinem Telefon in eine Textnachricht.
Ja, das ist natürlich auch eine Lösung, ja.
Also so mache ich das. Und ich hatte das halt wirklich im beruflichen Kontext, so eine Redakteurin. Also wir machen heute Nachmittag folgende Konstellation. Wir reden mit dem und dem erst und dann machen wir davon ein paar O-Töne und danach spielen wir diese O-Töne dem und dem vor. Das aufzuschreiben, das ist wirklich, da kannst du, ist schneller gesagt und das ist auch okay. Weil wenn ich in der Situation bin, dass Kollegen und Kolleginnen mir Sprachnachrichten schicken, dann ist das in der Situation, in der ich sowieso mit voller Aufmerksamkeit bei meiner Arbeit bin. Und dann gehört diese Sprachnachricht zu meiner Arbeit. Aber ansonsten, ich finde das furchtbar. Und es gab mal, das ist total geil, und das habe ich einfach übernommen. Es gab mal, witzigerweise aus dem Jahre 2017 auch, also in dem wir uns auch mit den Fragen befinden, eine Meldung vom Postillon. Lifehack. Teenager spart täglich bis zu 50 Minuten, indem er alle Sprachnachrichten mit Thumbs up beantwortet.
Ja.
Das mache ich. Und zwar,
meistens stimmt's ja auch.
Ich habe keine Ahnung, ich höre die Sprachnachrichten ja nicht. Das ja. heißt, sobald eine Sprachnachricht bei mir ankommt, schicke ich einen Thumbs up zurück, sofort. So. Und das führt anfangs noch so zu ein bisschen Irritation, ja? Aber mittlerweile haben sich alle dran gewöhnt, finden das auch ganz lustig und vor allen Dingen, wenn dann eine Sprachnachricht von einer Minute kommt und 10 Sekunden nachdem die abgeschickt wurde, kommt schon Thumbs up zurück, weißt du auch ganz genau, der hat das nie gehört, der Arsch.
Ja.
Also das mache ich und das funktioniert echt gut. Und mittlerweile ist es halt, man kann das auch in so eine Marotte überführen und alle, Achtung, Anführungszeichen, mögen einen dann dafür.
Hau mir auf. Also ich habe auch so Arten von Sprachnachrichten, da könnte ich ja ausrasten. Zum Beispiel, wenn Leute dir ihre Schimpftiraden schicken oder so. Was? Monologe, wo sie über die Welt und die Politik abranten und du bist dann gezwungen, dir das anzuhören. Aber genauso schlimm, also.
Ich habe gerade ein Geschäftsmodell mehr überlegt. Wer mir mit einem bestimmten Code Geld überweist, der kriegt von mir eine Sprachnachricht, indem ich ihn anschnauze. Super, persönlicher Podcast. Holger schnauzt an.
Persönlicher. Ja, warum nicht?
Ja.
Ja, versuch's doch.
Na, ich überlege mir mal was. So, entschuldige, du warst noch nicht fertig, ich habe dich immer wieder unterbrochen, wie es so meine
ja,
Art ist
mit
meinen
Sprachnachrichten. Ich weiß auch gar nicht. Was hab ich denn? Ich habe gerade darüber nachgedacht, wann es denn tatsächlich sinnvoll sein könnte, so eine Sprachnachricht, wenn du mit jemandem zusammen Musik machst und sagst, guck mal, ich habe mir jetzt hier so eine Kadenz ausgedacht, die spiele ich mir gerade vor, weißt du?
Ja, klar.
Und aber improvisier mal was dazu, sowas.
Aber telefoniert man dann nicht sowieso miteinander, damit der andere unmittelbar reagieren kann?
Ja, das wäre natürlich optimal.
Ne? Also ist halt noch übergriffiger. Komm schnell raus hier. Georg brächte gern in Erfahrung. Was sagt die allwissende Vrindheit zu einer Abwrackprämie, welche an Bewohner von sterbenden Dörfern ausgezahlt werden würde, wenn diese im Gegenzug das Dorf verließen? Finde ich gut. Mache ich mich unbeliebt mit. Red gerne in nicht vollständigen Sätzen. Finde ich eine super Idee, weil wir haben ja nach wie vor, insbesondere in diesen dünn besiedelten Regionen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, auch unten Rheinland-Pfalz, da unten die Eifel-Ecke und sowas. Ich weiß nicht, wie es in Bayern ist, ob es da auch so dünn besiedelte Gegenden gibt. Riesige Infrastrukturkosten für sehr, sehr wenige Menschen. Und wenn man sagen würde, okay, das Dorf da hinten, wo 30 Leute wohnen, das lösen wir jetzt auf. Jeder von den 30 Leuten kriegt ordentlich Kohle und zieht dafür in die nächstgrößere Ansiedlung, wo 5000 Leute wohnen. Dann lohnt es sich nämlich auch wieder, dieses Ding mit einem Bus, mit Wasser, mit Strom, also mit aller Infrastruktur zu versorgen. fände ich das gut? Eigentlich. Uneigentlich greifst du damit natürlich auch auf eine moralisch zumindest ansatzweise fragwürdige Art in die Freizügigkeit ein, die das Grundgesetz allen Deutschen garantiert. Da finde ich es dann wieder schwierig, weil in dem Moment, klar, ich verdiene, keine Ahnung, 100.000 Euro im Jahr und ich wohne da, weil ich die Idylle so toll finde. Und jetzt kommt einer und sagt so, hör mal, pass mal auf, das mit diesen Infrastrukturkosten, das geht nicht mehr. Du ziehst jetzt hier um, du ziehst da hinten hin, 30 Kilometer weiter oder 15 Kilometer weiter oder sowas, dafür kriegst du 10.000 Euro von uns. Dann sag ich, ja, 10 Millionen, ja, kann man mal machen. Vielleicht sind die Argumente auch gut. Ich ziehe dann eben um wegen der Argumente, weil sie haben ja recht und so. Jetzt bin ich aber jemand, der verdient 10.000 im Jahr und der wohnt da, weil es halt billig ist, weil irgendwas und sonst wie knabbert am Hungertuch. Und dann kommt jemand und sagt, hör mal, wenn du hier wegziehst, kriegst du 10.000 von mir. Der wird nicht lange überlegen. Du wirst ihn letztendlich mittelbar zwingen, umzuziehen, indem du seine wirtschaftliche Situation ausnutzt, ohne dass du sie wirklich ausnutzen wolltest. Da finde ich, wird das schwer. Aber grundsätzlich begrüße ich das, weil das sind unfassbare Kosten, die so ein Land oder so ein Kreis zu schultern hat, für so wenige Einwohner. Aber vielleicht ist auch genau das, was Gesellschaft ausmacht. Könnte man ja auch mal überlegen.
Also ich habe mal einen Film geschaut, der war sehr gut, von dem polnischen Regisseur, so ein 80er-Jahre-Film, und da ging es um ein Ehepaar, das lebt auf dem Lande, und in den 70ern, wo die ganzen Plattenbausiedlungen entstanden sind, wollen sie halt den Hof abreißen und versuchen, dieses Ehepaar dazu zu überreden, doch in eine dieser modernen Plattenbauwohnungen zu ziehen, denn da wäre alles besser. Da gibt es zum Beispiel eine funktionierende Toilette und Heizung, was weiß ich. Und die heizen ja noch so mit Ofen und alles und haben Klo draußen. Und der Film zeigt sehr berührend eigentlich auf, dass diese älteren Menschen so sehr verwachsen sind mit diesem Hof, dass es einer emotionalen Vergewaltigung gleichkommt, die umsiedeln
zu. Ja. So weit habe ich da ja noch nicht mal gedacht. Also dann alte Baum verpflanzen und so. Das ist dann das nächste Problem, was du da hast. Also grundsätzlich finde ich die Idee nicht schlecht, die Infrastruktur zu bündeln, da wo viele Leute wohnen und da wo es sehr, sehr ausgedünnt ist. Ja. Aber vielleicht kann man sich auch ganz einfach mal, das ist natürlich, ist die Idee, so eine Wegzugprämie zu zahlen, ist natürlich auch die billigste Idee, ne? Also du bewirfst das Problem so lange mit Geld, bis es von alleine verschwindet.
Ja.
Das ist eine super Lösung, wenn man genug Geld hat. Was man aber auch sich überlegen könnte, ist, was haben wir denn da für Probleme? Wir haben hohe Infrastrukturkosten, weil die sind ans Gas- und ans Wassernetz angeschlossen. Jetzt glaube ich mal, dass so ein Gas- und Wassernetz, wenn es da einmal ist, gar nicht mehr so teuer ist. Falls doch, könnte man sagen, können wir es lokal versorgen? Können wir große Tanks da hinstellen zum Beispiel? Weiß ich nicht, habe ich nicht gerechnet, ich weiß gar nicht, ob es technisch geht, aber so eine Idee. Können wir den Strom lokal erzeugen? Na, die fünf Häuser, den Strom, den diese fünf Häuser noch brauchen, ja, da können wir doch hier einen kleinen Solarfarm hinstellen. Es fahren keine Busse, weil es sich nicht lohnt, da mit dem Bus lang zu fahren. Können wir vielleicht für diese 17 Dörfer da hinten, wo insgesamt 150 Leute wohnen, eine Genossenschaft, können diese Dörfer eine Genossenschaft gründen und diese Genossenschaft betreibt ein eigenes Taxi? Zum Beispiel, das über irgendein Umlagesystem kostenlos jedem zur Verfügung steht oder sowas. Also da gibt es ja mannigfaltige Lösungen. Man muss sie halt nur denken und man muss vor allen Dingen, und das ist glaube ich das Größte, man muss die Rahmenbedingungen schaffen. Und das schafft die Politik leider sehr oft nicht. Das ist dann halt, dann gibt es halt irgendwelche Regeln, die verbieten, dass du ein solches Taxiunternehmen machst, weil dann ja die Taxi-Innung des Bundeslandes dagegen was hat, weil das ja dann eine Wettbewerbsverzerrung sein könnte. Da hängen ja dann immer so komische Rattenschwänze dran. Aber versuchen würde ich es also. Trotzdem so eine Abwrackprämie für Dörfer ist halt nicht unattraktiv, weil du kannst dir damit sehr viele Probleme lösen. Ja. Aber vielleicht reicht es auch, es einfach attraktiver zu machen, woanders zu wohnen. Da, wo ein Bahnanschluss ist, es günstig und pittoresk zu gestalten oder so, dass die Leute von alleine dahin gehen und eben nicht in dieses Uraltdorf.
Ja.
Der Paul fragt, sind Spannbettlaken rechteckig oder quadratisch? Wenn rechteckig, wie findet man heraus, welche die lange Seite ist?
Oh, mir bloß auf, ey, was ein Trauma. Ich pack's nicht. Ich mach's halt immer nach Gefühl und dann stimmt's nicht.
Also, Spannbettlaken sind dann quadratisch, wenn ihr Maß quadratisch ist. Wenn deine Matratze 2x2 Meter hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein 2x2 Meter Spannbettlaken quadratisch ist, sehr, sehr groß. Wenn deine Matratze wie meine zum Beispiel nur 1,60 Meter mal 2 Meter ist und du ein Spannbettlaken mit 1,60 Meter mal 2 Meter hast, ist es rechteckig. So, und du findest raus, welches die lange und die kurze Seite ist, indem du ganz einfach den Finger, also den Zeigefinger meinetwegen deiner linken Hand in eine Ecke, ne? Also das ist ja genäht, also es gibt ja Ecken in diesem Betttuch, steckst und den anderen Finger in die andere Ecke und das dann so weit auseinanderziehst, dass die Gummis nicht gedehnt sind. Ja? Mhm. So, das machst du einmal, dann drehst du das Ding um 90 Grad und machst es nochmal. Und da, wo du die Arme weiter auseinander hattest, ohne dass die Gummis gedehnt sind, da ist die Längsseite.
Ja, okay, das ist ja logisch, aber
so mache ich das und so funktioniert es super. Also mache ich das mein Leben lang schon, ja.
Bei mir funktioniert das nicht. Also ich kann mir das nicht merken. Ich habe da kein Gefühl für.
Tja. Pech, genau. Jetzt weißt du, wie es geht. Wenn du jetzt fortan daran scheitern solltest, tja. Einzelschicksal. Der ja. Paul fragt, ist es nicht bemerkenswert und merkwürdig, dass sich bemerkenswert und merkwürdig in ihren Bedeutungen unterscheiden?
Tun sie das? Ja, sie tun es.
Ich wollte gerade fragen, tun sie das? Erklär.
Also, ich finde, bemerkenswert ist ziemlich neutral. Das kann etwas sein, was ins Auge sticht. Jemand hat grüne Haare oder sagt etwas furchtbar Dummes, obwohl er sonst nur schlaue Sachen sagt oder macht halt was Irritierendes, dann ist das bemerkenswert. Oder irgendwelche Sachen passen erstaunlich gut zusammen, das ist auch bemerkenswert.
Aufmerksamkeit erregend.
Genau. Hm? Und bei merkwürdig ist immer so ein bisschen Skepsis im Spiel, also findest es seltsam, erklärungsbedürftig, so ein bisschen
zwielichtig,
nicht so ganz koscher.
Es ist wert, dass ich darüber nachdenke.
Es ist würdig. Ja, wenn du das wörtlich verstehst, aber von der Bedeutung her und so wie es gebraucht wird, benutzt du merkwürdig doch eher bei Dingen, die so ein bisschen dunkel sind.
Persistenter sind, finde ich. Also bemerkenswert ist, ich laufe irgendwo rum, dann ist da einer mit grünen Haaren und ich denke, ha, der hat grüne Haare und dann laufe ich einfach weiter. Das ist bemerkenswert. Mhm. Merkwürdig würde ich das finden, wenn ich denken würde, ha, der hat grüne Haare. Warum hat der grüne Haare? Das ist immer eine interessante Sache.
Der ist doch 90 Jahre alt zum Beispiel. Das ist ja merkwürdig. Das ist so ein alter Mann. Genau. Wie kommt der dazu? Und du willst der Sache nachgehen. Oder findest, dass jemand der Sache mal nachgehen sollte? Das ist merkwürdig, in Abgrenzung zu.
Bemerkenswert. Bemerkenswerte Frage. Nee, merkwürdige Frage. Nee, ist auch immer ein bisschen was merkwürdige Frage, ist halt auch immer ein bisschen was fragwürdiges, ne? Merkwürdig beinhaltet auch immer ein bisschen fragwürdig.
Ja, genau.
Aber was ist denn fragwürdig statt merkwürdig? Oh, das wird ja, ich halte das alles. Der Paul, der fragt mich, angenommen, du dürftest aus irgendeinem Grund nur noch ein einziges Vrindformat produzieren, welches wäre das? Ich gebe diese Frage weiter an Alexandra. Angenommen, ich dürfte nur noch ein einziges Vrindformat produzieren. Welches sollte das sein?
Ja, die Vrindheit natürlich.
Warum?
Weil das die Folge ist, die meiste Laune macht. Sagte man mir. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Hier wird immer viel gelacht und viel gerödelt und viel geklagt. Und es ist ein Format, das immer die neuesten gesellschaftlichen Trends und Strömungen reflektiert. Es ist ein Format, das offen ist für all möglichen Schwachsinn. Und
Ich werde diese Frage nicht beantworten. Ich hätte sicherlich irgendeine Antwort darauf, aber weil ich einen Teil meiner Produktion mit anderen Menschen mache, mit dir, mit Florian, mit Tobi und so, werde ich sicherlich nicht sagen, welches meiner Kinder mein Lieblingskind ist.
Ja.
Das fände ich blöd. Und stehle mich aus der Verantwortung, indem ich sage, und das wäre wahrscheinlich auch tatsächlich, was passieren würde, die Senderei zum Thema würde ich weitermachen. Weil die natürlich beliebig skaliert. Das heißt, ich könnte unter der Rubrik zum Thema auch mit dir weiter die Vrindheit machen. nur halt immer nur zu einem Thema.
Ja.
Ja. Das wäre dann wahrscheinlich eher so das. Also ich würde, ja.
Ja, aber diese Formate, die...
Wahrscheinlich würde ich es tatsächlich so machen, ich sage, okay, es gibt jetzt nur noch eine Sendereihe, die heißt dann nicht mehr zum Thema und die heißt dann auch nicht mehr Vrindt. Also wenn ich sowas machen würde, irgendwann wird das vielleicht der Fall mal sein, dass ich sage, Kinders, ich kann nicht mehr. Ja? Es gibt jetzt nur noch irgendwie alle 14 Tage eine Sendung, die heißt so und da passiert das. Dann würde ich das wahrscheinlich genauso machen. Ich würde sagen, dass das Ding ist so offen, also es ist bewusst so offen gestaltet, dass es sowohl die Vrindheit als auch der Realitätsabgleich, als auch die Wissenschaft, als auch irgendwas ist. Mhm. Ja. Gibt es Wörter, die ihr nicht unkorrigiert stehen lassen könnt, wenn sie falsch verwendet werden? Falschdeutsch. Ja, doch, also nee, ich bemühe mich, es nicht zu tun. Spüre aber durchaus Schmerzen bei einigen Worten. So zum Beispiel diesen Jahres. Das macht mich irre. Ja, im September diesen Jahres. Nein, es ist der September dieses Jahres. Ich weiß noch nicht mal, wie man das grammatikalisch richtig benennt, was da falsch und was da richtig ist. Aber ich werde irre, wenn ich diesen Jahres höre.
Ja. Bei mir ist es, glaube ich, nicht im Gesprochenen, aber ich werde bei falscher Kommasetzung wahnsinnig wütend. Ja. Also so richtig wütend.
Ja.
Und da denke ich mir... Junge, wie kommst du dazu? Wie kommst du drauf, das Komma an diese Stelle zu setzen? Weder ergibt sich das aus dem Rhythmus des Satzes, noch aus irgendeiner Regel und ist einfach so komplett unlogisch. Die Leute setzen ihre Kommas, sowas von, also... Da kannst du mich echt so richtig wütend machen.
Das ist, das ist ganz, ganz grauenhaft. Also was mir zum Beispiel überhaupt nichts macht, ist, wenn kein Komma da steht.
Ja,
so, weil das ich habe das auch, also gerade so, wenn dann irgendwie so neue Regeln irgendwie gelten, als die ich vor 40 Jahren gelernt habe. Und ich weiß manchmal auch gar nicht mehr so genau, wo ein Komma hinkommt. Ne? Aber also wenn keins da steht, denke ich, merke ich wahrscheinlich noch nicht mal so richtig. Oder ich merke so, oh, da hätte man aber ein Komma setzen können.
Vor allem diese Regeln sich einzuziehen, das dauert eine halbe Stunde und du weißt sie bis zum Ende deines Lebens.
Ehrlich?
Das ist nicht viel.
Ich habe eine Kommaregel nur im Kopf, die lautet immer dann, wenn ich in einem gesprochenen Satz eine Pause machen würde, würde wahrscheinlich auch ein Komma passen.
Was ich oft sehe, ist sowas. Mit zeitlichem Vorlauf hat Holger die Vrindheit produziert. Mit zeitlichem Vorlauf, Komma, hat Holger die Vrindheit produziert.
Mhm.
WTF? Wie kommt man auf sowas? Da kommt kein Komma hin.
Ich wüsste es nicht. Ich würde, glaube ich, keins setzen. Mit zeitlichem Vorlauf habe ich die Vrindheit. Nee, da würde ich keins setzen. Ich würde diesen Satz aber auch gar nicht so schreiben.
Oh, du kannst sagen,
Holger hat die Vrindheit mit zeitlichem Vorlauf produziert. So würde
aber jetzt gib mal diesen Satz so als Kontrast.
Ja.
Wie Holger Klein mehrfach betonte,
Komma.
Ist die Lage in Deutschland ernst.
Ja.
So, Punkt. Und du hörst das. Du hörst, dass an dieser Stelle ein Komma hinkommt. Also man braucht die Regeln nicht zu kennen.
Mhm.
Du musst sie nicht grammatikalisch aussprechen können. Da reicht es, so ein bisschen Gefühl zu haben und darauf zu hören, ist da eine Pause oder ist da keine Pause?
Oder vielleicht einfach mal ein paar mehr Bücher oder weiß ich nicht, die Zeit. Ja, hol dir einfach mal so ein Gratis-Abo der Zeit für 3 Monate und lies die von vorne bis hinten. Dann hast du das gelernt wahrscheinlich sogar, weil du dann ein Gefühl dafür hast. Ja,
ja. Und weißt du, ich finde es schlimm, wenn gerade solche Online-Magazine zum Beispiel, wo es um Gaming geht oder um irgendeinen Scheiß, Selbstfindung oder sowas, solche Online-Magazine, die von sehr vielen Leuten gelesen werden, mit dieser falschen Kommasetzung da operieren, weil das prägt sich dann auch ein beim Otto-Normalleser.
Ja.
Der hält das dann für die Kommaregeln und das geht dann in sein Sprachgefühl über.
Was halt auch oft ist, zumindest ist das so meine wohlwollende Interpretation der Zeichensetzungsfehler, die ich so sehe, dass ein Text mehrfach umgeschrieben worden ist und dann Kommata vergessen worden sind da drin.
Mhm.
Also schon halt, ne, mit großem Nachdruck wies Holger Klein darauf hin, dass wir in sehr, sehr schweren Zeiten leben. Und das wird dann irgendwie, dass wir in sehr, sehr schweren Zeiten leben. Wies Holger darauf hin, ich kann den Satz gar nicht umbauen, aber das passiert, dass du dann irgendwie ein Wort weglässt oder den Satz nochmal umstellst oder neu formulierst und dann einfach ein Komma mitwandert, das du dann übersiehst. Aber das ist meine wohlwollende Interpretation von etwas, das ich selber nicht reproduzieren könnte. Das finde ich jetzt schon... Vielleicht sollte ich einfach das mit dem Wohlwollen interpretieren mal lassen. Der Martin bohrt nach. Wie heißt euer Zahnarzt mit Vornamen? Sebastian.
Das ist doch die perfekte Abschlussfrage. Meiner heißt Joachim.
Ich weiß aber nicht, wie mein Zahnarzt mit Nachnamen heißt.
Was? Im Ernst?
Ja, ich muss immer überlegen, wie heißt eigentlich mein Zahnarzt mit Nachnamen? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie mein Nachname heißt. Warte mal, heißt der überhaupt Sebastian? Scheiße.
Ja, forsch mal nach.
Jetzt habt ihr mich. Aber es ist eigentlich ganz interessant, das sind so Leute, mit denen man sein Leben lang mehr oder minder regelmäßig verkehrt, wenn es auch nur ein, zweimal im Jahr ist. Und trotzdem ist man immer nicht so ganz sicher, wie die heißen.
Ja.
Ich weiß auch gar nicht, wie heißt meine Hausärztin mit Vornamen? Gabriele, jetzt habe ich es wieder. Okay. Hm. So, jetzt aber die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurell. Wie geht's uns
Haben wir
denn
doch
heute?
Schon am Anfang beantwortet. Eine halbe Stunde lang haben wir diese Frage beantwortet, Esurell.
Echt?
Mit Verlaub.
Schämst du dich eigentlich nicht, genau jetzt noch mit dieser Frage anzukommen? Wirklich. Naja, auch dir, lieber Esurell, wie allen anderen auch, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Von mir das Gleiche. Ciao.
Ist nicht tot.